Hey hey und willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Anime Hodo, eurem Behind-the-Scenes-Podcast der deutschen Anime- und Manga-Branche. In der heutigen Folge reden Kevin und ich mit Dimbula, dem Mastermind der Anime- und Manga-Seite Anihabara und dem gleichnamigen Podcast. Ich denke, jeder, der in der Szene aktiv ist, hatte über kurz oder lang schon mal Berührungspunkte mit ihm, der ein sehr aktives Mitglied der Community ist. Wir werden natürlich über Anihabara reden, aber auch über seine Zeit als Fansubber. Ja, Dimbula war mal Fansubber, die Info hatte ich vorher auch nicht. wir reden auch über die Kunichi und natürlich auch über seinen neuen Job als Manga-Redakteur / Lizenzmanager bei Manga Cult. Es wird also ein richtiger Branchentalk. Und apropos Branchentalk, ich muss jetzt einfach mit euch über meine Arbeit bei Kaze und Crunchyroll reden. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, ha, komm, spill the tea, gossip, gossip. Aber nee, es kommt was Positives. Und zwar hatten wir am Wochenende in Berlin die Vorpremiere zu Jujutsu Kaisen Zero. Und jetzt können alle Zuhörer das einordnen, wann wir halt jetzt die Folge aufnehmen. Im März. Ja, und das Event war für mich echt was ganz Besonderes, weil es halt pandemiebedingt mein erstes Arbeitsevent war. Also ich bin Teil des Kaze Crunchyroll Teams seit, ich glaube, Juni 2020. Also konnte ich bisher wirklich an keiner Messe teilnehmen. Als ich angefangen habe, war es wirklich, ui, Inzidenzwerte von 50, wir werden alle Corona bekommen. Und seitdem gab es halt wirklich keine Events, außer jetzt die Dokumi, wo wir aber halt nicht teilgenommen haben. Deswegen war dieses Kino-Event wirklich mein erstes Arbeitsevent. Und das war echt was sehr, sehr Geiles. Also ich habe richtig, richtig Blut geleckt. Es war so schön, halt Fans zu sehen, wie Bock die drauf haben, wie die denn auch mit einem interagieren. Und so stelle ich mir das halt auch auf einer Messe vor, aber halt noch größer. Deswegen habe ich richtig Bock. Ich freue mich schon auf die nächsten Events, bei denen wir dann halt auch teilnehmen werden. Und Kevin, ich weiß ja auch, dass du so ein Messegänger bist, ne? Früher bei Figuya warst du als Mitarbeiter dort, aber du bist ja auch privat dort viel gewesen. Hast du auch so Sehnsucht danach, so wie ich?
Auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir endlich eine Inzidenz von 1700 haben, wird ja auch alles wieder besser und normaler.
Du hast es auch nachgeguckt, oder?
Nee, das ist so, das Thema begleitet mich als allein schon durch mein Interesse an Messen und Events und so weiter. Deswegen, ich gucke das eigentlich immer so relativ automatisiert nach. Oh, es ist übel. Einen wunderschönen guten Abend, bei uns ist es gerade 8:30. Und wie Justin schon sagte, ein bisschen Zeit liegt dazwischen. Also die richtigen Sherlocks unter euch können einordnen, dass ich bei der letzten Folge gesagt habe, ich habe gerade den Trailer zu Batman gesehen. Inzwischen habe ich den Film gesehen. Das liegt aber auch daran, also es ist ein bisschen schwierig. Man sagt ja immer, never change a running system. wir dachten uns nach einer phänomenalen ersten Staffel, okay, was können wir anders machen, statt es einfach so beizubehalten. Und wie das halt bei so einem Hobbyprojekt so ist, wir haben gerade organisatorisch hinter den Kulissen noch ein bisschen Sachen zu deichseln, wie man so schön sagt. Deswegen tut es uns auch sehr, sehr leid, wenn ihr die Folge hört, dann sind seit Staffel 1 nicht 4 Wochen vergangen, sondern eher so 12 oder 16. Wird nicht wieder vorkommen, wir ballern wieder raus ab jetzt und hoffen, dass es bald losgeht. Und ja, ich gebe jetzt aber auch ab nach all der Schwermütigkeit zu unserem wundervollen Gast und sage, hey Dimbula,
moin.
Was verbindet dich denn eigentlich mit Japan?
Und machen wir so einen harten Einstieg?
Ja, natürlich.
Ich bin jetzt ganz melancholisch. Mein Freundeskreis, den ich über alles schätze. Nein, es ist wirklich so. Also, boah, wie alt war ich da? Ich war auf jeden Fall noch in der Schule. Da habe ich angefangen, Anime-Fans zu übersetzen. Oder kamen Leute, die haben sich bei mir, also vielleicht muss man ein bisschen mehr ausholen. Damals gab es so Datenbanken. Und in die haben alle quasi ihre Fansubs eingetragen. Und das war eigentlich ultra praktisch. Kommen wir bestimmt gleich auch noch zu. Weil durch diese Datenbanken hatte man eine Sanktionsmöglichkeit. Wenn irgendwie ein Fansubber lizenziertes Zeug gefansubbt hat, konnte man den aus diesen Datenbanken sperren und dann hat er ja quasi keine Besucher mehr bekommen. Und das Einzige, was der dann machen konnte, ist dann halt mit Leuten zusammenarbeiten, die deine Arbeit nicht schätzen, also quasi Streaming-Seiten, die damit halt über Werbe-Ads und so Geld verdienen, weil halt niemand sonst mit dir zusammenarbeiten wollte, wenn du bei diesen Datenbanken gesperrt warst.
Spannend, das ist auf jeden Fall ein Thema, in das wir gleich nochmal tiefer einsteigen müssen.
Da haben sich Leute bei meiner Fansub-Gruppe, die ich so irgendwie in den Sommerferien aufgemacht habe, Leute beworben und auf einmal hatte ich Freunde so in ganz Deutschland verteilt und das hat sich nicht geändert. Ganz im Gegenteil, ist sogar noch schlimmer geworden.
Schlimmer?
Ja, von meinen Schulfreunden habe ich, glaube ich, zu einer oder zwei Personen mehr Kontakt. Ich bin von einem Land in eine Großstadt gezogen, also ich habe mich vom Typ her komplett verändert.
Aber ich finde die Antwort, ich glaube, das war bisher die Antwort, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe bei dieser Frage. oder Kevin? Ja. Also sonst ist das ja immer so, ja, ich verbinde Essen damit, ich verbinde meine Kindheit damit und du sagst halt, deine Fans.
Meinen Freundeskreis.
Mein Freundeskreis, die Fans haben Szene. Echt spannend.
Man muss dazu auch sagen, also auch die Fansubber, die mitgegangen sind, weil also mein Leben ist eine einzige rote Linie, die mitgegangen sind zu Anihabara, zu denen habe ich noch Kontakt. Ansonsten habe ich echt zu ganz wenigen Fansubber noch Kontakt, die quasi, ja, kommen wir gleich noch zu, was aus dem Fansub-Markt alles geworden ist, würde ich sagen.
Also du verbindest dein Freundeskreis, also Deutschland mit Japan, aber warst du schon mal in Japan?
Ja, ja, klar. Auch tatsächlich mit meinem Freundeskreis. Das war ganz lustig in dieser Fansub-Zeit. Das war, also ich glaube 2012 habe ich angefangen. Und 2014 hatte ich ein Projekt, oder 2013, das hieß Vivid Red Operation. Der Anime war für die Übersetzung total dankbar. Das war so ein Madoka Magica-Verschnitt mit kleinen Mädels und vielen Höschen und sowas. Klingt schrecklich. Ich glaube, das war einer der ersten Anime von A1 Pictures. Und auf jeden Fall war der halt super toll zu übersetzen, weil die einfach die ganze Folge ihren Namen geschrien haben. Hat es halt, also so ein normaler Anime hat so, sag ich mal, so 400 Zeilen ungefähr. Der hatte halt so 200 und davon waren halt so 50 bis 100 halt Namen schreien. Super easy zu übersetzen.
Du hast aber vom Englischen ins Deutsche übersetzt oder vom Japanischen?
Ja, genau. Ich habe vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und dieses, also nach diesem Projekt Vivid Red Operation kam eine Fansub-Gruppe auf mich zu, weil die halt auch dieses Projekt übersetzt haben und haben gesagt, hey, wir mögen diesen Anime, der in der kommenden Season läuft, Wizard Barristers. Ihr mögt den vielleicht auch, weil ihr habt ja Vivid Red Operation gemacht. Wollen wir den zusammen machen? Und das sind halt jetzt heutzutage meine besten Freunde und die arbeiten halt jetzt auch bei Crunchyroll. Und
ihr seid nicht direkt, als ihr in Japan eingeflogen seid, so am Flughafen in so ein dunkles Hinterzimmer gezogen worden?
Warum sollten wir das?
Wegen eurer Fansub-Aktivität?
Ach so, nee.
wie du noch überlegen musstest. So, ja. Nee, nicht deswegen.
Nicht deswegen.
Das ist ja immer auch lustig, so wenn man, also ich habe neulich auch so diese Studie gesehen, die kann ich euch mal schicken. Die hat PricewaterhouseCoopers gemacht für das japanische Kultusministerium, welche Schäden quasi illegale Aktivitäten der Industrie in Japan, der Kreativindustrie quasi verursachen. Und die rechnen halt mit, ja, wenn jemand das halt auf einer Streaming-Seite geguckt hat, dann hat der sich ja nicht die Blu-ray gekauft. Also hat der uns irgendwie $300 Schaden gemacht, was utopisch ist.
Aber so ich finde, so kann man da gar nicht rangehen.
Ja.
Weil,
also wenn du halt eine hohe Zahl ausweisen willst, dann schon.
Ja, dann schon. Ja, ja. Mhm. Da, bei Studien muss man immer aufpassen, ne?
Ja, ja.
Aber du hast ja auch im Vorgespräch schon was von Studien erzählt.
Oh Gott.
Deswegen, also erzähl doch mal deinen persönlichen Werdegang. Wie kam es dazu, dass du dich so für Studien interessierst?
Dass ich mich so für Studien... Ich glaube, ich bin ein sehr theoretischer Mensch. Das hilft mir. Bevor ich studiert habe, habe ich quasi eine Zeit lang halt journalistisch gearbeitet. Und dann kam ein Abi-Kollege auf mich zu und meinte, hey, studieren, bist du dabei? Und dann meinte ich so, ja, klar. Willst du nach Düsseldorf? Und dann meinte er, ja. Und dann meinte ich so, ja, natürlich will ich nach Düsseldorf, ich mag Japan. Und dann habe ich halt in Düsseldorf geguckt, was es für Studiengänge gab. Und da gab es jetzt nur Medienwissenschaften quasi und das war mir halt, das heißt, also es war mir zu wenig anwendungsbezogen. Also bei Medienwissenschaften, da nimmt man ja auch noch so quasi sehr so ein Werk als Werk auseinander und deren Strukturen. Und das mochte ich immer nicht so ganz. Und das nächstliegendste war dann quasi Marketing. Und im Marketingstudiengang hatten wir dann so einen Gastvortrag, weiß ich noch. Da war jemand zu Gast. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das schon längst begriffen, aber das hat es ganz gut zusammengefasst. Der hat so einen Chart gezeigt. Hey, das waren die Medienberufe in quasi einem Zeitungsunternehmen vor 10 Jahren. Und dann war da irgendwie ein Setzer, ein Redakteur, ein Fotoredakteur und so weiter. Und dann rechts daneben war quasi, das sind die Medienberufe heute. Dann stand einfach quasi nur Redakteur. Weil durch Technik, ne, also als Zeitungsredakteur, du setzt deine Artikel ja in deinem CMS selber, also Content Management System. Du machst selber die Fotos, du schreibst sie selber. Und so habe ich das mit Marketing halt auch verstanden. Marketing ist nichts anderes für mich gewesen als Journalismus, nur von einer anderen Perspektive. Und so habe ich dann quasi eigentlich über die Jahre Kompetenzen gesammelt. Also ich bin totaler Generalist. Berufsmäßig nach dem Journalismus habe ich dann in einer Agentur in Düsseldorf strategisch und für Content vor allem gearbeitet. Dann bin ich in der Gründungsförderung gelandet. Also ich habe quasi bei einer Hochschule in Düsseldorf, wo ich auch studiert habe, es heißt die Hochschule Düsseldorf, das kann man welche Überraschung, habe ich quasi Anträge geschrieben, damit Leute Geld bekommen von der NRW-Bank für ihre Geschäftsmodelle. Also habe denen auch beraten, so Geschäftsmodelle und so weiter. Und dann bin ich irgendwann in Stuttgart sogar gelandet und habe da quasi noch weiter Wirtschafts- und Medienforschung gemacht.
Also dann im Master, ne? Also hast Masterabschluss.
Genau.
Ah, okay. Genau. Und wo passt da jetzt einer der größten Anime-Fans Deutschlands rein? Wie ist das zustande gekommen?
Oh, das ist tatsächlich krass. Du sagtest ja eben schon, das war deine erste Messe, Justin, ne?
Ja, das ist ja keine Messe, es war ja so Fan-Event, sag ich mal.
Ja. Genau. Zu mir hat man gesagt, glaube ich, so 2016, also weil ich bin quasi mit Anihabara, sind wir 2014 gestartet, oder? Nee, Quatsch, 2016, genau. Und mit dem Fansubben ging es für mich 2015 zu Ende, also ne, total der rote Faden. Und Crunchyroll gibt es seit 2014 in Deutschland. Und seit 2016 haben die Stände auf Messen. Und das war halt die erste Messe halt quasi auch für mich als Berichterstatter, wo ich ein Presseticket hatte. Was war anders? Ich glaube, das war die Konichi oder sowas. Und seitdem habe ich eigentlich alle großen Messen gemacht und Crunchyroll hatte auch immer nur Stände auf allen großen Messen. Und dann haben die mir irgendwie 2018 oder so gesagt, ey, du bist echt auf jeder Messe, auf der wir sind, oder?
Aber das erklärt ja noch nicht ganz die Frage, wie du zum Anime-Fan geworden bist.
Ach so, genau. Und ich laufe da immer mit Hemden teilweise rum. Man sieht es ja jetzt, glaube ich, eh nicht. Ich habe auch gerade ein Hemd an. Also ich bin wirklich, also wenn man mich so anguckt, sieht man mir nicht diesen Anime-Fan an. Und das kann ich erklären mit eurer Frage, wie ich zum Anime-Fan geworden bin. Ich hatte nämlich eine Pause in meinem Anime-Fan da sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich nicht so dieser typische Anime-Fan bin. Erinnert ihr euch noch? Irgendwann so 2009 oder so hat RTL, also auch schon vorher, haben ja ihr Anime-Programm total runtergefahren. Das war ja so Finanzkrisenzeit und so. Da gab es ja, also sind in Amerika und Deutschland viele Publisher unter finanziellen Druck geraten und so weiter. Und da hat mich Anime halt auch verloren. Mich hat dann so ein bisschen Counter-Strike E-Sports aufgefangen. Und dann irgendwann hat mich Anime wieder angefangen. Ich glaube, es war auch wieder Sommerferien, wo ich ein bisschen Langeweile hatte.
Was war deine Einstiegsdroge, deine Rückkehrdroge?
Das ist peinlich, Guilty Crown.
Aber es ist doch nicht peinlich. Guilty Crown ist doch an sich ganz solide, oder? Also ich habe den abgebrochen, aber nicht, weil er schlecht war, sondern einfach, weil ich...
meine Rückkehrdroge ist peinlich. Habe ich zwar in der früheren Folge schon mal gesagt, deswegen gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber bei mir war es Elfenlied. Und den habe ich vor 2 Jahren gerewatcht und dachte, oh mein Gott, ist der schrecklich.
Den habe ich aber dann auch sehr, sehr schnell nach Guilty Crown gesehen. Aber bei Guilty Crown war das so, also wie gesagt, ich kannte nur das RTL 2-Zeug. Und dann sehe ich Guilty Crown und denke mir so, boah, digital. Also es war halt ein riesiger Sprung für mich. Und ich glaube, diese Faszination ist halt bis heute da geblieben. Und Anekdote 2, ich glaube dann 1-2 Jahre später, müsste auch so 2013, 14 gewesen sein, da musste ich für meinen Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und unter diesem Kursgebäude war ein Thalia. Und da habe ich mir dann March Story gekauft. Und also so ein Manga, so mit Dornen-Design-Motiven auf dem Cover, fand ich irgendwie ansprechend. Und seitdem komme ich auch nicht wieder weg.
Also weg von
Thalia, okay. Das habe ich geschafft.
Wollte ich gerade fragen, streamst du gerade aus dem Thalia?
Es gibt da so ein kleines Zelt neben dem Manga-Regal aufgebaut?
Es gibt auch Hugendubel, Oceana, Mayasche.
Was präferierst du denn eigentlich, Manga oder Anime?
Boah, also da habe ich auch so richtig langweilige Antworten, die ihr noch nie gehört habt. Also glaube ich wirklich, dass ihr die noch nie gehört habt. Wenn mich jemand fragt, warum ich Anime gucke, dann sage ich immer, alles, was du zeichnen kannst, kannst du auch denken. Man muss da, glaube ich, sagen, ich bin vom Charakter, bin ich ein Mensch, der sich recht schnell, oh, geil, die Guilty Crown Blu-ray-Box,
Kevin. Ja, ich habe gerade überlegen müssen, ob ich die hier nicht habe.
Ich langweilige mich sehr, sehr schnell. Und deswegen brauche ich eigentlich immer was Neues. Also es sind so ein paar Sachen, da würde jeder Anime-Fan den Kopf schütteln. Manga, die mehr als 20 Bände haben, breche ich fast immer ab, außer so Full Metal Alchemist, solche krass geilen Dinger halt, die sich halt immer wieder neu erfinden von Band zu Band. Schon Anime, das ist für mich zu wenig Spannung. Also deswegen, glaube ich, brauche ich halt Dinge, die immer wieder was Neues machen. Ich lese auch nicht vom selben Autor mehr als 2-3 Reihen, außer es ist halt ein großartiger Autor, der sich jedes Mal neu erfindet. Und das deswegen mag ich Anime und Manga total gerne, weil es sich immer wieder von Serie zu Serie und Manga zu Manga neu erfindet. Und deswegen ist meine langweilige Antwort auf was präferierst du, das, was als erstes da war.
Ach so, okay.
Aber es muss nicht automatisch dann ernster, düster oder so anspruchsvoller sein, nee. Oder doch schon?
Meistens ist es das, aber muss es nicht. Also was Neues kann in allen Bereichen sein. Also ich bin da auch nicht festgelegt. Es kann was neuer Gedanke musikalisch sein. Ich habe totales Musikwissen. Kann jeder bestätigen, der mal mit mir über Anime Openings geredet hat. Kann aber auch Animation sein oder Charaktere oder halt Story. Es muss auch nichts grundlegend irgendwie Neues, Bahnbrechendes sein. Manchmal finde ich da einfach so eine Kleinigkeit dran, in der ich mich irgendwie so gedanklich auffängen kann. Und das reicht halt dann für die nächsten 12 Folgen.
Und welcher Titel hat das denn das letzte Mal bei dir ausgelöst?
Das schaffen jedes Jahr sehr, sehr viele. Ich nenne jetzt mal einen, der zu wenig Aufmerksamkeit hat, okay?
Mach, komm.
Bin gespannt.
Weil er, glaube ich, im Simulcast bei Highdive
war. Ja, okay, also tot.
Ja, korrekt. Oh, Maidens in Your Savage Season. Hat einen Manga bekommen bei Tokyopop. Savage Season heißt der da einfach. Zeichnerin Nao Emoto. Ja, ich weiß das auswendig. Das ist die Zeichnerin von hier Josie, der Tiger und die Fische.
Ah, Fische. Ah, okay, cool.
Den in den Kase Anime Nights hattest. Ja. Und die Autorin von dem Oh, Maidens in Your Savage Season ist Marioka da. Also die Drehbuchautorin von Anohana, Her Blue Sky, ganz, ganz viel, Essence of the Heart, Lupin, A Woman Called Fujiko Mina hat sie auch geschrieben.
Ach so, okay.
Ja, diese Frau, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt eine auf Englisch übersetzte Autobiografie von ihr. Empfehle ich jedem, der irgendwie Bock hat, auch so ein bisschen auf Industrie, Behind the Scenes. Das ist ja total die Zielgruppe auch hier. Da kann ich
ja, nicht natürlich
über die Marioka der Autobiografie reden.
Ja, also wie heißt denn der Titel? Weil mich interessiert sowas immer sehr, sehr, sehr gern. Also ich bin sehr interessiert an sowas.
From Truant to Anime Screenwriter.
Ah, okay.
Hat auch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, hat Kim Morrissey übersetzt. Das ist Crockhoon.
Ah, okay. Ja.
Anime News Network Redakteurin zum Beispiel. Twittert jeden Tag irgendwas über Light Novels. und da erzählt auf jeden Fall Marioka da in ihrem Buch so ein bisschen, wie sie quasi von der Schulschwänzerin zu einer Anime-Screenwriterin wurde. Ich glaube, ein Zwischenschritt war, falls ich es richtig im Kopf habe, war quasi auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es Hentai war, aber es war auf jeden Fall irgendwie Adult Material
Screenwriter. Jetzt glitzern so. Kevins Augen. Sehr, sehr Hentai? Sehr Hentai? Ja. Nein, Spaß, das ist ein Spaß.
Ich sehe sie nicht glitzern, warum?
Nee.
Und Marioka, durch diese biografische Prägung, die sie hat, das finde ich, scheint bei Oh, Maidens in Your Savage Season am besten durch von all ihren Werken. Ist eigentlich so eher so ein Comedy-Anime. Da geht es um Mädels, die auch total prüde sind, im Literaturclub, die so das erste Mal irgendwie mit Sex in Berührung kommen. Also mit dem Thema allgemein.
Der wurde mir damals bei Figuya empfohlen. Da habe ich die erste Folge gesehen.
Stimmt, der. Oh.
Erinnerst du dich? Das war ja diese Metapher, die gab es bei uns ja im 80er-Fernsehen ja auch, wo man quasi, wo Züge in Tunnel eingefahren sind, wo das Metapher war für Sex. Ja.
Ich habe aber nie über die erste Folge hinausgeguckt.
Was? Da war doch dieser. Da war dieser. Also, wo, ich glaube, ich weiß nicht, wie die Protagonistin heißt, wo sie quasi ihren Kindheitsfreund Essen bringt und ihn dann masturbieren so sieht, weil der irgendwie alle Türen offen gelassen hat zu seiner Wohnung. Dann spielt so ein Song, also der guckt auch Train-Hentais und dann spielt so ein Song, der heißt auch Train von der Band The Blue Hearts. Das ist ein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein 60er-Jahre-Japano-Hardrock-Song. Also richtig, richtig alte japanische Musik. Also auch, also diesen Train-Train-Song, den kann man auch in Japan, da haben wir wieder die Brücke, auch auf diesen wie heißen die, mit den Holzstäben, den Taiko-Automaten in Spielhallen spielen.
Ah, ja.
Ganz, ganz beliebter Song auch beim Karaoke, Train-Train.
Ich mag alte japanische Musik. Vielleicht muss ich dann doch nochmal dem Ganzen eine Chance geben.
The Blue Hearts, wirklich. Ich kann dir mal später, das Album heißt, glaube ich, irgendwie Superbest oder so, das Best-of-Album. Hör dir das einfach mal durch und wenn das danach gefällt, dann habe ich noch mehr Vorschläge.
Dem Bula hat uns übrigens vor der Podcast-Aufnahme vorgewarnt. Wir sind jetzt bei 22 Minuten immer noch bei Frage 3. Es wird großartig heute.
Also ich wollte nur sagen, ich find's echt erstaunlich, wie du durch eine Frage halt ein Anime empfohlen hast, ein Buch empfohlen hast und dann nochmal einen Artist empfohlen hast. Uiuiui. Dieser Podcast.
Dieser Gedankensprung ist dann wirklich krass.
Man muss auch sagen, ich komme halt gerade von der Arbeit.
Ja, alles gut.
Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen. Nächste Frage.
Nein, alles gut. Es macht dir auch Spaß. Von daher ist alles bestens. Die nächste Frage ist scheiße umfangreich, aber ich bin trotzdem mega gespannt drauf, was du sagen wirst, weil es ist ein Thema, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder hier besprochen haben und ich finde die Antworten dazu immer sehr, sehr, sehr spannend. Du hast im Prinzip gelernt, wie man Gründer dazu berät, erfolgreich zu werden, wie man Anträge schreibt. Du weißt eigentlich, du hast Marketing und Journalismus studiert, du weißt komplett, wie das Business funktioniert und hast dich trotzdem dazu entschieden, dein Brot in der Anime-Industrie zu verdienen, wo man jetzt nicht gerade reich werden kann. Warum?
Mein ganzes Leben ist ein Widerspruch, wie ihr schon merkt. Ich habe Journalismus gearbeitet und Marketing studiert. Das muss ich irgendwie aushalten. Da muss ich dich sogar ein ganz kleines bisschen korrigieren. Also jetzt mein neuer Job bei Manga Cult als Redakteur und Lizenzmanager seit dem 1. März, so heißt der Monat. Das ist mein erster Job im Anime-Bereich.
Ja, aber davor hast du ja auch schon mit Anihabara und so eher unter dem Radar gearbeitet, wo du mit deinem Wissen vielleicht auch jetzt bereits der krasseste Influencer Deutschlands sein könntest.
Ist was dran. Spielst du da auf was an, was ich dir mal irgendwann gesagt habe?
Ja, aber dazu kommen wir später nochmal.
Das finde ich krass. Das klingt nämlich da so ein bisschen so durch. Ich habe, glaube ich, wir haben so ein bisschen diese Philosophie bei Anihabara. Wir wissen eigentlich, wie es erfolgreicher geht, weil wir halt eigentlich alle berufstätig sind. Wir haben halt irgendwie eine Erfahrung aus irgendeinem Berufsbereich. Aber irgendwie ist uns das sehr unmoralisch. Also wir würden halt auch wissen, dass, also ne, ich habe auch BWL studiert zum Teil halt. Ich würde halt auch wissen, dass wenn ich Leute habe, die psychische Probleme haben, wenn ich die unter Druck setze, dann schreiben die mir Newsartikel. Auch 6 Stück pro Tag. Und dann wird meine Newsseite total erfolgreich. Und da haben wir halt nicht so wirklich Bock drauf. Deswegen probieren wir eigentlich viel rum und versuchen so irgendwie so einen eigenen Weg zu finden. Ich finde, dafür, dass wir Zeug machen und Wege gehen, die eigentlich Leute normalerweise nicht gehen, sind wir recht erfolgreich, aber eigentlich ja auch nicht. Und ja, dieser Reichwerden, das war für mich noch nie irgendwie ein Punkt. Ich suche eigentlich eher Kompetenzen, die ich noch nicht habe. Ich sage, ich langweile mich schnell.
Und du wirst halt auch Spaß haben, ne?
Was ich spannend finde, ist, man muss immer die richtige Tür zur richtigen Zeit finden. Wir werden früher oder später, werden wir hier im Podcast auch einen guten Freund von mir als Gast haben. Der hat wie viele andere auch, die sich für dieses Themengebiet interessieren, Japanologie studiert. Hat danach am Frankfurter Flughafen gearbeitet, um halt Gäste aus Japan zu empfangen und da halt zu übersetzen, die praktisch zu ihren Hotels zu bringen und so weiter. Also eigentlich auch nicht das, wo du dir denkst, was, dafür habe ich jetzt studiert, weil ja viele Japanologen halt total Probleme haben, dann beruflich das Ganze wirklich fruchtbar umzusetzen. Und er ist aber, inzwischen ist er Übersetzer für die Pokémon-Spiele. Also wenn ihr ein Pokémon-Spiel auf Deutsch spielt, dann kommen halt die Texte von ihm. Also nicht nur von ihm, aber halt, er ist da mit bei der Pokémon Company eben für die deutsche Übersetzung zuständig. Und das ist halt wirklich spannend. Und dann denke ich aber immer wieder, solche wirklichen Erfolgsstories, wo dann jemand nach seinem Japanologiestudium so voll aufblüht, finanziell abgesichert ist und auch wirklich was macht, wo er sich denkt, geil, das hört man halt leider in der Branche selten. Deswegen stellen wir auch immer wieder so die Frage so, was bindet dich an die Branche, warum machst du es? Weil in anderen Branchen kriegst du halt teilweise für den gleichen Beruf das Doppelte an Gehalt. Muss man halt auch einfach sagen.
Ich kann da vielleicht noch so 2 Sachen zu sagen, kurze Anekdoten. Die eine Anekdote ist, dadurch, dass ich wirklich diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe, noch Marketing kann, Journalismus. Ich war zum Beispiel, als ich im Marketing gearbeitet hatte, haben die diese Fähigkeit von mir, gut, Marketing-Leute müssen auch irgendwie texten können, aber diese Fähigkeit, dass ich halt richtig fundiertes journalistisches Wissen irgendwie habe, also vor allem halt auch durch Anihabara halt irgendwie 5-6 Jahre selbst beigebracht, das wurde mir immer hoch angerechnet. Gerade, dass ich diese Kompetenzen habe, die andere Leute in diesem Bereich üblicherweise nicht haben. Also wenn wir zu den Japanologen gehen, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das noch eine Frage ist, ich habe 1,5 Jahre Japanisch gelernt, aber das habe ich eher so für mich gemacht. Kann ich vielleicht auch irgendwann beruflich als Kompetenz nutzen, aber jetzt gerade bin ich noch nicht so weit. Aber dadurch, dass ich halt quasi immer Kompetenzen hatte, die andere nicht haben. Also der Japanologe kann nur japanologisch. Das ist falsch. Japanisch kann der. Ich kann halt BWL, Marketing, Journalismus, dadurch irgendwie, also irgendwie auch noch Redaktion. Ich habe noch rudimentäre Japanischkenntnisse. Also ich glaube, das ist auch, dieser Medienbereich wird sich so entwickeln, dass wir halt alle Generalisten werden. Und wenn du halt irgendwie ein Spezialist bist, dann bleibst du vielleicht irgendwie frei beruflicher Japanisch-Übersetzer und so.
Ja, aber da muss man halt schauen, ob das was Gutes ist. Also ich war auch lange Zeit so ein Fan vom Generalisten sein. Das hatte ich auch früher, als ich WoW gespielt habe, war ich halt Paladin. Der kann ja sowohl Healer sein, als auch Damage-Dealer, als auch Tank halt, ne?
Ja, aber er kann nichts davon wirklich
gut. Ich habe auch eine WoW-Vergangenheit.
Ja, eben. Das ist das Ding. Also er kann nichts davon halt perfekt. Und deswegen...
Ich war Druide.
Ja, geht ja auch in die Richtung, ne?
Ja, ja, also ich hab diesen Melee-Druiden gespielt, der halt eigentlich total, also den niemand gespielt hat. Es gab ja noch den Tank-Druiden und den Heiler und den
ja, eben. Und das ist halt alles. So ein Ding. Also ich tendiere mehr und mehr dazu, dass ich dieses Spezialistensein präferiere als Generalist. Also, obwohl ich von meinem Charakter her auch eher Generalist bin, ich interessiere mich für mega viele verschiedene Sachen. Aber ich glaube, im Arbeitskontext bin ich schon so eingeschossen darauf, so ein Spezialist zu sein in diesem einen Gebiet, weil mich das halt auch mit dieser Kette, die Doku über den Sushi-Meister, diese eine krasse Doku, aber ich habe den Namen vergessen.
Ja, ich habe die mir angeguckt.
Und ich finde cool. Sowas echt so richtig romantisch, weißt du, das ist ein Mann, er hat sein ganzes Leben dafür, sein ganzes Leben macht er halt nur, bereitet er nur Sushi vor und ist halt echt der Beste, um Sushi aufzubereiten. Wisst ihr, was ich meine? Das hat so eine romantische Komponente, finde ich. Und deswegen, Generalist sein ist geil, aber für mich ist gerade jetzt so aktueller Status, Spezialisierung irgendwie interessanter, mehr sexy. Aber das kann sich noch ändern, auf jeden Fall.
Ich glaube, ich will jetzt gerade auch mal wieder ein bisschen mehr spezialisieren. Macht ja auch Sinn, wenn du, also ein Redakteur, der halt nur so halb gut lektorieren kann, ist halt auch einfach nicht geil.
Ja.
Also was nicht heißt, dass ich irgendwie nur halb gut lektorieren kann. Wie gesagt, ich habe 6 Jahre Andy Haber gemacht, also ich kann das schon. Und 3 Jahre Fenster, also ich kann das schon okay. Aber wenn ich halt zum Beispiel in so einen Kontext denke, hey, ich möchte halt, also weil bei mir, ich kann nicht still sitzen. Ich muss irgendwie, wenn ich eine Idee habe und ich glaube da dran, dann möchte ich die gerne umsetzen. Und zum Umsetzen brauchst du halt viele Kompetenzen. Außer du willst dich halt, ne, du willst dich von anderen abhängig machen. Also ich habe, muss man jetzt nicht so negativ formulieren. Mhm. Aber stell dir halt vor, du brauchst halt irgendwie noch einen Grafiker, brauchst noch einen Übersetzer, du brauchst noch, was braucht man alles? Mhm. Solche Sachen halt. Das sind ja immer wieder Beträge, die du anderen zahlen musst. Und dann ist diese Hürde, um was umzusetzen, deine Idee, ist halt auf einmal riesig, weil du brauchst halt einfach gerade total viel Geld dafür.
Das verstehe ich schon. Also man merkt schon, dass du halt so ein aktiver Typ bist, du willst so voranpreschen und dann hast du halt keine Lust, dass du dann ausgebremst wirst, weil du halt diesen einen Skill jetzt nicht hast und deswegen auf andere angewiesen bist, ne? Ich kann das voll nachvollziehen.
Ich verstehe auch, dass das in Kontexten eine Schwäche sein kann. So, und die andere Anekdote, und dann kannst du auch mit der nächsten Frage weitermachen. ich hatte tatsächlich vor Manga Cult schon zweimal die Chance auf einen Job in der Branche.
Ach, interessant.
Wo? Du hast es aber nicht gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen sollte. Viele bezeichnen mich so ein bisschen als Tausendsasser. Ich habe ja jetzt gerade quasi erklärt, warum. Ich habe auch noch andere Spitznamen, wie zum Beispiel die Enzyklopädie des Industriewissens. Oder der, also ist jetzt so frei formuliert, oder den Spitznamen irgendwie das Kontaktbuch der Szene. Weil ich halt in so vielen Bereichen irgendwie mal mitgemischt habe, kenne ich halt über eine Ecke eigentlich fast jeden so. Das ist ganz lustig. Ich treffe manchmal Leute, auch große, bekannte Leute, die haben noch nie von mir gehört, aber über eine Ecke kenne ich die halt.
Mhm.
Also ich schwebe total unter dem Radar, aber ich kenne ja nicht total viele Leute über eine Ecke. Genau, das eine war 2014, als Crunchyroll an den Start ging. Das war auch diese Zeit, wo Fans haben quasi durch den Start von, also Fans haben war ja quasi damals einfach auch sehr idealistisch geprägt, so, hey, wir bringen Anime voran. Und dann ist ja klar, wenn es quasi, es gab da AOD schon als legalen Anbieter, klar, aber die haben nicht gesimulcastet. Und in dem Moment, wo quasi Crunchyroll da war und es gab Simulcasts, ist natürlich viel von dieser idealistischen Motivation für viele weggegangen. Und jetzt mal die Realitätsbrille, in Wirklichkeit haben die einfach alle Jobs bei Crunchyroll bekommen.
Das hat man schon öfter gehört. Ja.
Also es ist wirklich so. Ich glaube, jeder, der halbwegs was drauf hatte, hat halt irgendwie ein Jobangebot bekommen. Ich auch. Tatsächlich aber gar nicht so in diesem Übersetzerbereich, sondern ich sollte quasi so diesen, also es wurde jemand gesucht für diese Newslead-Stelle.
Die
Person, die halt dann quasi News bei Crunchyroll veröffentlicht.
Also, was ich als interessant fand, was du gesagt hast, also du meintest, die Fans aber arbeiten halt idealistisch, ne? ihr wolltet auf jeden Fall Anime voranbringen in Deutschland. Also, glaubst du wirklich, dass das Fansubbing, nee, glaubst du nicht, dass das den Wachstum von Anime dazu beigetragen hat?
Man muss es halt auch wirklich in diesem Zeitkontext sehen. Diese Zeit vor 2017 war eine, wo es keine kommerziellen Anime-Simulcasts gab. Ich glaube, dass das, und in dieser Zeit hat es Anime natürlich total vorangebracht. Man muss zu den Fansubbern sagen, ich hatte ja eben schon mal gesagt, so, es gab diesen Fansub-Kodex, wer sich nicht dran hält, wird von den Datenbanken ausgeschlossen. Und wozu das aber auch führt, ist natürlich, also dass du dich so sehr abgrenzt von dem Illegalen, beziehungsweise weniger Legalen, also Fansubs erstellen ist ja auch illegal, ist natürlich auch, dass du halt die Masse nicht erreichst. Fans aber, die sich an die Regeln gehalten haben, haben nie die Masse gereicht. Das war immer so ein Zirkel an Wissenden, irgendwie an Auserwählten und so weiter. Ja, Auserwählt ist ein schlechtes Wort. Und aber die große Mehrheit der Leute ist auf eine Streaming-Seite gegangen. Die Streaming-Seiten haben sich halt von den Fanservern die ganzen Fansub-Episoden runtergeladen und sie bei sich halt auch veröffentlicht.
Ja, das ist es ja. Also als normaler Endkunde verbringst du ja Fansubbing fast ausschließlich mit den großen illegalen Seiten in Verbindung, die es halt zu der Zeit gab. Also ich glaube, jeder war schon mal auf der Seite, die Anime L. Punkt, Punkt, Punkt hieß.
Nein.
Und
war ich tatsächlich? War ich nicht? Ah, doch. Ja.
Auf und deswegen, das hat halt komplett dieses räuberische, negative Image. Vielleicht auch zu Recht, deswegen haben wir auch die Frage mit reingenommen, dass wir es mal aus deiner Perspektive hören. Aber ja.
Ich glaube, das, was Anime-Fansubbing vor allem geprägt hat, ist halt diese Nutzerperspektive, dass Nutzer auf illegale Seiten gehen und sich da Anime angucken. Wenn wir überlegen, sowas wie diese Seite brennende Serie. Irgendwas, ne? Das ist eigentlich eine Seite, die generell Serien anbietet. Und Anime ist ein riesig großer Bereich. Das heißt, die Anime-Leute, die da gucken, scheinen anscheinend so groß zu sein, wie die. Der ganze Rest, und das sind ja krasse Zahlen, wenn man das in diesen Vergleich setzt, weil Anime ja nur ein Bereich ist und der ganze Rest halt die Welt umspannt, quasi. Ja. Also ich glaube, dazu haben Fans aber sehr beigetragen, dieses illegale Anime-Schauen quasi zu normalisieren. Und es gab halt auch unter den Fansubbern, also wir hatten jede Woche irgendwie, sage ich mal, ein Beef. Es gab diese Idealisten, die halt gesagt haben, hey, wir bringen Anime voran, und diese Realisten, die zum Beispiel gesagt haben, hey, 2014 wieder die Zeit, Crunchyroll verklagt uns nicht, also müssen wir die Serien, wo die Lizenzen dann haben, auch nicht von unseren Plattformen nehmen. Was halt schon eine harte Aussage ist.
Ja, aber das hat halt sehr für die damalige Zeit gesprochen. Wenn eine Seite down war, war sie eine Woche später wieder mit einer 2 oder einer anderen Endung online.
Ja, total.
Also das war ja so ein bisschen diese Wir-scheißen-auf-alles-Mentalität. Und wie gesagt, wenn du halt in der Branche interessiert warst und dir dann auch mal irgendein Publisher-Interview in einer Animagic oder so durchgelesen hast, du wurdest ja auch immer mehr geprägt. Also ich wusste zum Beispiel, ich als Kunde, bei mir war es so, ich habe seit 2009 meine Ausbildung gemacht, Geld verdient. Ab dem Moment war illegaler Konsum für mich vom Tisch, weil ich war so komplett gebrandmarkt in Richtung, ja, aber wenn ich es jetzt nicht kaufe, dann unterstütze ich es ja auch nicht und dann kommt es vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich will meinen Teil dazu beitragen.
Ich finde aber trotzdem, diese Frage, die du hast, die hast du eigentlich gar nicht formuliert. Wir sind ja so nahtlos übergegangen zu dem Thema. Ja. Aber die Frage, die du ja im Prinzip gestellt hast, ist ja quasi, sind Fans aber schuld an diesem Piraterieproblem? Und ich glaube, diese Frage diese Schuldfrage bringt uns gar nicht so wirklich weiter, weil mit der drehen wir uns sowieso seit Jahren im Kreis. Mhm. Ich könnte halt auch aus einer anderen Perspektive sagen, im Prinzip hat ja auch die Industrie Schuld, weil sie nie beziehungsweise viel zu spät kommerzielle Anime-Simulcasts angeboten haben.
Ja.
Also merkt ihr, also egal, also es macht ja von beiden Blickwinkeln macht es ja Sinn, der Industrie die Schuld zu geben oder den Fanservern. Und deswegen drehen wir uns im Kreis und das tun wir seit Jahren. Diese Schuldfrage bringt uns nicht weiter.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Ich meine, klar, du kannst absolut formulieren, kannst sagen, illegaler Konsum ist nie gerechtfertigt, aber man muss wirklich berücksichtigen, dass Japan halt den globalen Markt auch 2022 immer noch nicht versteht. Anime haben sie inzwischen verstanden mit Manga Plus und Simulcast und so weiter, aber wenn jetzt jemand noch tiefer reinrutscht, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich interessiere mich nicht mehr nur für Anime, für Manga, sondern ich interessiere mich zum Beispiel auch für das japanische Fernsehen, du hast keine Möglichkeit, keine Chance, irgendwelche Inhalte aus Japan, außerhalb Japans legal zu konsumieren. Und da ist es dann auch immer noch so, wenn du dich jetzt zum Beispiel für Gaki no Tsukai interessierst, was immer noch die größte.
Finde ich super, dass du das erwähnst. Ich finde die auch so genial.
Erklärt einmal für die Zuhörer, die nicht wissen,
was hätte ich jetzt sowieso gemacht. Das sind halt so wirklich die alteingesessensten Comedians Japans, die auch schon seit den 80ern praktisch stellvertretend für Japan da so auch diese Comedy-Klicken in Osaka und so weiter ausbilden und anführen. Und die haben halt, als Japaner guckst du an Silvester zwei Sachen. Entweder du guckst die Volksparade, also das, was so praktisch bei uns so das ZDF mit Florian Silbereisen wäre. Oder du guckst
oder so.
Ja, oder du guckst halt das Neujahrs-Special mit Gaki no Tsukai, wo sie praktisch so eine Challenge haben, dass sie 24 Stunden lang nicht lachen dürfen. Und du guckst eine von diesen beiden Serien. Und das sagt ja schon viel über den Stellenwert dieser Comedians aus. Und natürlich schwappt das dann durchs Internet. Also ich glaube, jeder hat schon mal diesen Sketch gesehen, wo ein Japaner bis 110 soll und dann 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 sagt. Und das ist halt so, das schwappt natürlich durch das Internet zu uns rüber. Und wenn du dann Interesse daran hast, du kannst es nicht gucken. Entweder du guckst illegale Fansubs oder du kannst es gar nicht gucken. Obwohl das halt im Prinzip ein Millionen-Business ist, was dahinter steckt. Also sie verstehen halt nach wie vor nicht, wie sie nationale Inhalte globalisieren könnten. Und das ist halt schade.
Das ist jetzt zum Beispiel auch ganz viele Publisher, weil die ja also so diesen User-Generated-Content-Aspekt noch nicht verstanden haben, also so funktioniert ja das Internet, sperren ja auch unter ihren YouTube-Trailern quasi die Kommentare.
Ja.
Und ich denke mir halt so, hey, wenn du algorithmustechnisch in irgendwelche Trends reinkommen willst, dann darfst du die Kommentare nicht sperren, weil das halt ein wichtiger Indikator ist für YouTube, wie beliebt ein Video ist.
Ja. Ich gucke zum Beispiel immer über den japanischen Bandai Namco-Kanal Ankündigungen zu den Mobile-Games, die ich halt zocke. Die sind halt meistens immer zuerst über die japanischen Channels und da ist genau das, was du sagst. Dann kommt ein neuer Trailer für Dragon Ball. Du denkst dir so, das ist ja eigentlich eins der größten Themen überhaupt. Und dann sind die Kommentare gesperrt. Ja. Und es ist wirklich nicht zu weil damit fördern sie ja auch wieder, dass dann sich einfach ein großer Dragon Ball-Influencer denkt, ich re-uploade den Trailer jetzt bei mir auf dem Kanal und da kommen dann halt die Kommentare rein.
Und das waren die Streaming-Anbieter damals in der Fansub-Zeit.
Sozusagen, ja.
Und deswegen sage ich ja, dass wir Quality-Fans, aber sage ich mal, wir waren Circle Jerks. Wir haben nur in unserer eigenen Blase existiert. Mhm. Wir waren dumm.
Justin, next question.
Ja, nee, ich habe das jetzt gerade erstmal, weil ihr über ganz viele Sachen geredet habt. Ich wollte erstmal überlegen, wie kann ich da einsteigen? Ist da etwas, was ich challengen kann? Aber dann habe ich irgendwann mal ausgeschaltet. Aber nein, das sind auf jeden Fall valide Punkte. Ich habe auch mal zum Thema Piraterie eine Studie gesehen, gelesen, mir angeschaut, die halt besagt, dass viele Leute, die halt, weiß nicht, sagen wir jetzt mal Anime oder eine reguläre Serie oder einen Film halt illegal schauen, dass sie dann trotzdem danach sich die DVD oder die Blu-ray halt kaufen, weil die halt die fanden halt den Film oder die Serie halt so gut, dass sie sich dachten, ja okay, nee, ich würde das halt unterstützen. Also das ist ja oftmals auch so, das ist ja dieses Demo-Prinzip dann halt quasi, nur dass die halt das halt illegal gemacht haben. Solche Leute gibt es ja auch. Und ich würde sagen.
Hätte ich jetzt kritisch irgendwie nach einer Zahl gefragt, dann fiel mir ein: Oh, Moment, ich habe ja mal eine Anime-Studie gemacht und da haben wir ja selber Zahlen.
Ne, also, ich kann dir auf jeden Fall keine Zahl nennen, weil das halt, ich kann mich nur an das Ergebnis erinnern, aber jetzt nicht an irgendwelche so Details. Das ist auch echt gut lange her. Ich habe da, glaube ich, eine Hausarbeit zugeschrieben in meinem Bachelor. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber ja. Wir haben ja gerade über die Branche
geredet. Guck mal, Shin hat hier geschrieben, davon haben nur 34 Personen von 1000 und somit 4% ausschließlich illegale Angebote genutzt. Also sprich, nicht kostenfrei geguckt, kostenpflichtig über ein Abo oder halt über Einmalzahlung. Das war unsere Zahl. So, du wolltest was sagen.
Achso, nee, ich wollte nur sagen, wir haben über die Branche geschimpft, oder ihr, ich habe mich ja zurückgehalten, aber Dimbola, du bist ja jetzt selbst Teil der Branche, ne? Also seit dem 1.3. hast du ja schon gesagt, dass du bei Manga Cult als Manga-Redakteur und Lizenzmanager arbeitest. Erstmal Glückwunsch zum Job.
Danke, danke.
Und wie kam es? Wie bist du eigentlich da reingerutscht? Weil das interessiert die Zuhörer, glaube ich, echt extremst.
Wo steige ich da am besten an? Ne, auch wieder, glaube ich, so ein bisschen Kontaktbuch der Szene und Industrie-Enzyklopädie. ich kannte halt, bei der Konichi mache ich Kooperationsmanagement und quasi Programmplanung für die Konichi Couch. Die Konichi Couch ist so ein Talkfenster, wo wir ein Sofa haben und Leute einladen. Und im Prinzip machen die das ganze Wochenende Podcasts. Und darüber kannte ich halt zum Beispiel den Michael Schuster, das ist der Ex-Programmleiter Manga. Ich glaube, im Oktober 2021 hat er irgendwie aufgehört. Ich kannte auch die Jenny Franz zum Beispiel, das ist eine Comic-Redakteurin, die macht halt auch Presse für Gesamt-Koskalt, den Verlag. Weil wir halt als Anihabra Rezensionsexemplare bei ihr angefragt hatten. Mhm. Und ich habe halt eine Zeit, wie gesagt, in Stuttgart schon gewohnt gehabt. Und habe dann zum Beispiel immer meine E-Mails, hatte ich immer drunter geschrieben, hey, viele Grüße von der anderen Neckar-Seite. Weil Ludwigsburg ja quasi links von der Neckar, der Neckar, die Neckar, das Neckar ist. Der Fluss auf jeden Fall. Und Esslingen, wo ich gewohnt habe, rechts davon. Und irgendwann hat sie halt auch mal zum Beispiel so gesagt, so, hey, willst du in der Mittagspause mal vorbeischauen? Spoiler, ist es nie zugekommen, weil es war Corona. Aber dann war halt irgendwann mal diese Stelle ausgeschrieben. Und ich wusste, wie gesagt, dadurch, dass ich den Laden durch mein Industriewesen ganz gut kannte, dass mehr oder weniger das, was ich ersetzen soll, ja mehr oder weniger so ein bisschen Michael Schuster ist. Aber das ist, jetzt, wo ich auf der anderen Seite sitze, ist das total ungewohnt. Weil ich werde halt konfrontiert zum Beispiel mit Sachen wie, hey, diese neue Klassiker-Lizenz, haben wir das dir zu verdanken? Und ich muss halt schreiben, nee, ich arbeite da seit 30 Tagen. Natürlich habe ich noch keine Lizenzen nach Deutschland gebracht, weil das halt Monate dauert. Und auf der anderen Seite werde ich immer damit konfrontiert so, hey, du bist jetzt der neue Micha. Weil Micha war ja irgendwie auch sehr das Gesicht von Mangaka.
Ja.
Weil das, glaube ich, niemand dort, also weil da niemand so ein Gen hatte, so ein Entertainer-Game.
Auch wenn er inzwischen aufgehört hat, hätten wir den auf jeden Fall auch irgendwann gerne nochmal als Gast hier.
Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht kommt er ja wieder. Das weiß man nie. Ja. Also.
der Tweet, als er gegangen ist, klang schon sehr danach.
Ja.
Aber ich finde diesen Vergleich ein bisschen unfair, weil nachdem halt Micha, der eigentlich sehr, sehr also er hat einfach auch sehr, sehr viele Aufgaben immer an sich gerissen. Hat man schon in der Kooperation als Konichi mit ihm gemerkt. Nachdem der jetzt weg ist, musste sich das Team halt komplett umstrukturieren. Dazu kam ja zum Beispiel, Mangakult ist gerade der Manga-Verlag mit dem stärksten Wachstum. Die haben im letzten Jahr ihr Umsatz vervierfacht. Ich glaube, danach kommt Ultraverse, die es verdoppelt haben. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, so, ja, okay, ist halt auch ein kleiner Verlag. Wenn die ihren Umsatz vervierfachen, ist das nicht so viel. Ich glaube, Media Control Stand jetzt. Carlsen, klar, ist eine ganz andere Liga. Die sind halt mit deutlichem Abstand Marktführer. Und danach kommen halt Kase, Egmont, Mangakult, Tokyo Pop. Und die haben alle denselben Marktanteil eigentlich. Und dann so ein bisschen abgeschlagen ist Ultraverse. Aber wir haben jetzt quasi die Situation, dass wir eigentlich 6 große Manga-Verlage haben. Der eine ist halt marktanteilsmäßig riesengroß. Der andere ist, also zum Beispiel Ultraverse, ist halt auch, hat auch fast einen zweistelligen Wert. Und die anderen 4 Verlage haben alle denselben Marktanteil. Ist doch eine super spannende Zeit, um einzusteigen, oder so, als jemand, der BWL mag.
Ist es.
Weil in den nächsten Jahren werden die Weichen gestellt.
Ja.
Und da bin ich froh, Teil zu sein. So. Und mich reizen einfach die Aufgaben, die damals Micha hatte. Die reizen mich einfach total, weil ich halt, ich sagte ja schon, ich langweile mich schnell. Ich brauche viele verschiedene Aufgaben.
Aber also man könnte auf jeden Fall sagen, man kann sagen, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass das Wachstum von Mangakult halt von einem Titel so richtig ausschlaggebend halt ist, ne? Von Demon Slayer.
Ich würde jetzt vielleicht sagen 2.
Na, wer ist denn der zweite? Schulgeist?
Demon Slayer und mein Schulgast Hanako.
Okay, den hatte ich auch nie auf dem Schirm. Also ich sehe, dass er immer relativ gut performt. Aber irgendwie, ich bin sehr überrascht. Also ich bin wirklich überrascht, dass er so gut performt. Ihr bringt jetzt auch eine Light Novel raus, ne?
Ja, das ist die Shiawase no Hana, heißt die im Japanischen. Weiß gar nicht, wie die bei uns auf Deutsch heißt. Eine Demon Slayer Spin-off Light Novel, genau.
Mhm. Aber von Schulgeist Hanako auch, oder?
Nee. Aber da bringen wir das Artbook raus.
Stimmt, das Artbook war das.
Und auch sogar schon das zweite Artbook jetzt angekündigt. Ich sollte mit dieser Info, also diese Info ist jetzt so ein bisschen, also eigentlich kann man drüber.
Nein, kannst du drüber reden, ja, also es dauert, bis die Folge rauskommt.
Man kann es bei Media Control ja sowieso sehen. Ich bin überrascht, wie gut sich dieses Artbook verkauft. Also das Artbook verkauft sich teilweise, obwohl es ja ein Hardcover-Ding ist, sehr, sehr edel mit Goldfolie und so, deswegen auch einen entsprechenden Preis hat, verkauft es sich so gut teilweise wie eine mittelgute Manga-Reihe.
Aber aus Endverbrauchersicht, bevor wir jetzt zur nächsten Frage rübergehen, muss ich auch echt sagen, für mich steht Mangakult inzwischen aber auch für dieses Edle. Gerade mit diesen Limited Editions, mit diesen Schutzumschlägen, mit diesen glänzenden Sachen, da habt ihr halt voll eure Nische gefunden und dadurch halt auch extrem die Aufmerksamkeit der Nutzer gesteigert. Also ich meine, Jojo hätte so von meiner Wahrnehmung her nicht ansatzweise so gut performt, wenn nicht dieser riesen Internet-Hype um diese 660 Limited Editions der ersten Auflage entstanden wären.
Das ist ja auch der riesige Vorteil, dass der Andi, also der Andreas Mergenthaler, der unser Chef ist, hat ja einen Comic-Verlag ursprünglich gegründet. Man muss sagen, also zum Beispiel Fist of the North Star, das ist auch ein Mythos. Ich habe so oft in den letzten Tagen gehört, Michael Schuster hat uns Fist of the North Star gegeben. Deswegen muss ich damit einmal aufräumen. Nein, das ist der Lieblingstitel von unserem Chef.
Cool.
Und der hat ihn jetzt quasi mit dem Abgang von Michael so ein bisschen durchgepusht.
Also ich sag mal was Kritisches, weil Kevin so viel Lob geäußert hat.
Nee, auf jeden Fall.
Ich hätte gerne für Jojo, Hardcover gehabt. Also ich glaube, das hätte...
Die englische Ausgabe.
Ja, wie die englische, wie das Jojonium, also das, was Viz rausgebracht hat. Ich glaube, das hätte auch echt gut funktioniert. Aber ich glaube, das Risiko zu Beginn, man wusste halt nicht, ob der Titel jetzt wirklich funktioniert. Man hat halt darauf gehofft, weil wir bei Kaze haben ja auch den Manga, den Anime rausgebracht, der dann halt auch sehr, sehr, sehr gut angekommen ist.
Oh, das freut mich. Na, weil das pusht sich ja gegenseitig.
Ja, eben. Und... ja, deswegen, aber ich als Fan hätte mir so gewünscht, jetzt ja. Geil Hardcover. Aber natürlich habe ich den Release auch unterstützt. Ich habe mir die Limited Edition geholt, auch von Dorohedoro.
Die war geil.
Weil ich den Titel auch richtig feier. Aber nach dem ersten Band habe ich halt aufgehört, weil ich halt dann hier die amerikanischen Bände habe. Und das sind halt so richtig edle Hardcover-Dinger.
Da muss ich einmal ganz kurz Werbung machen für KSM, als ich deren Edition von Land of the Lustrous, Osei no Kuni, das Land der Juwelen gesehen hatte. Das ist ja auch so quasi prismaförmig. Da dachte ich mir schon so, wow, wir haben echt noch Potenzial im Anime-Disc-Bereich, so kreativ. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr auch so geflasht wart.
Ich hab's noch nicht gesehen. Ich guck's mir direkt mal nach dem Podcast an.
Also die war auf jeden Fall geil. Also ich auch so ein bisschen eigen.
Von der Idee einfach. Also wahrscheinlich ist die gar nicht so teuer, also, aber die Idee halt.
Na.
Aber da hatte Kaseya letztens auch voll den Glücksgriff. Letztes oder vorletztes Jahr, wo das dann wie so ein Musikalbum die DVD-Box aufgebaut war?
Das war letztes Jahr Given.
Ja, war ja. Auch richtig schön.
Also es ist halt wie so eine CD-Box, auch kleineres Format. Oder halt auch Dr. Stone, ne? Sieht halt einfach aus wie so ein Stein. Auf Bildern kommt das nicht so geil rüber. Aber wenn man das in der Hand hat und wenn man das so sieht, sieht das echt, echt cool aus. Und das fühlt sich halt auch wirklich so rau an.
Ja. Und du brauchst diese Haptik, du brauchst geile Special Editions. Ich habe zum Beispiel auch eine Oldboy-DVD-Box, die dann mit dieser Schleife umhüllt ist, weil ich persönlich merke es bei mir, ich war früher krassester Verfechter von physikalischen Inhalten, also man sieht ja gerade das Regal hinter mir, es waren früher doppelt so viele Regale, aber inzwischen denke ich mir halt, wenn ich es digital kaufen kann und nicht eine geile Edition dazu in den Handel kommt, dann brauche ich mir nicht so eine Standard Blu-ray oder DVD-Hülle ins Regal mehr stellen, also es lebt halt wirklich nur noch von diesen Inhalten.
Ist ja auch so ein bisschen dasselbe wie eben, wie du meintest, Justin, bei diesem Illegal-Thema. Der Illegal-Konsument, der sich dann halt die krasse Special Limited Edition trotzdem kauft.
Ja, das sind halt auch, muss man auch sagen, also in anderen Ländern ist das viel extremer. Also in Deutschland, zum Glück sind wir ein bisschen altbacken, was sowas angeht. Wir kaufen noch gerne DVDs, wir kaufen noch Blu-Rays. Aber dieser Markt entwickelt sich halt mehr und mehr zu so einem Collectible-Markt. Ne? Deswegen muss man viel mehr Wert drauf legen auf ein geiles Packaging, was Besonderes, auf besondere Extras. Nicht irgendwie so 0815, weil sich ein Poster und eine Artcard, sondern man muss halt richtig...
Buttons.
Nee, ja, oder Magnete. Ja, deswegen, in diese Richtung entwickelt sich der Markt. Also, ja.
Ich glaube aber, es muss sowieso immer das Gegengewicht geben. Zu deiner Frage eben noch so, Jojo lieber als Hardcover. Da muss ich mich, glaube ich, in die Zahlen noch weiter einarbeiten. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 22 Tagen dort.
Ja.
Ich glaube, das erwartet auch keiner von mir, dass ich das jetzt schon kann. Aber das ist ja das Lustige: Fist of the North Star kommt jetzt als Hardcover.
Oh, ich freue mich drauf.
Ich muss da, glaube ich, noch so ein bisschen für mich, also irgendwie ein Gefühl für bekommen, was funktioniert als Softcover, was als Hardcover und so. Weil eigentlich sind die Titel ja auch schon recht identisch.
Ja, aber das erwartet doch, also mich wundert es wirklich, dass du sagst, ich erreichen da schon die Nachrichten, weil das erwartet doch nach 22 Tagen niemand von dir. Ich bin dann gespannt, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal reden oder was du dann so auf Anihabara so als Tagebuch so von dir gibst, wie es so läuft. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass du hier jetzt das Manga-Cult-Game nach 20 Tagen schon durchschaut hast.
Natürlich nicht.
Eine Frage, sorry, bevor wir weitermachen, Kevin. Die ist jetzt gerade gekommen. Du machst mit Anihabara weiter, oder?
Ja. Jetzt gerade, im März, sind wir ruhig.
Ja.
Das liegt daran, dass ich halt quasi noch von meiner alten Tätigkeit, die läuft noch bis 31. März. Das war eine Remote-Technik-Tätigkeit. Ich habe quasi einfach Dezember, Januar, Februar einfach durchgearbeitet, doppeltes Pensum so ein bisschen, damit ich halt einen Monat früher quasi aufhören kann. Und ich mache jetzt quasi gerade noch die Restübergabedokumente. Ich mache gerade jetzt quasi zwei real bezahlte Jobs nebeneinander und deswegen habe ich für Anihabara gerade keine Zeit. Shin, quasi, ich sag jetzt mal so mein Vize, einfach weil er am meisten Aufgaben neben mir macht, auch wenn wir gar nicht so hierarchischen Strukturen haben. Der ist gerade auch in einer ähnlichen Situation, dass sein Uni-Projekt ausläuft und der auch gerade nach was Neuem suchen muss und so. Deswegen im April kommen wir zurück.
Okay, also Leute, wisst ihr Bescheid, Anihabara geht weiter, auch wenn Dimbula bei Manga Cult Karriere macht. Er wird Anihabara nicht den Rücken kehren.
Das ist tatsächlich auch mega, ich glaube, das ist auch noch ein interessantes Thema. Das habt ihr jetzt nicht als Frage drauf, aber ich glaube, das ist ein interessanter Behind-the-Scenes-Einblick. Was ich ja gemacht habe, als ich wusste, ich habe diese Stelle, ich habe erstmal den ersten 1, 2, 3 Tage wussten es nur meine allerbesten Freunde. Andere Leute habe ich das gar nicht gesagt. Danach habe ich das Anihabara und der Konichi als erstes kommuniziert, weil halt einfach Interessenskonflikte. Ich bleibe im Konichi-Team, ich bleibe im Mangaka-Team, also ich fange im Mangaka-Team an, ich mache weiter ja. Anihabara. Das ist eigentlich der mega Interessenskonflikt. Und bei Kase zum Beispiel haben auch viele Leute coole Hobbys nebenbei, aber ich glaube nicht solche, wo es so schnell zu Interessenskonflikten kommen kann. Und was ich zum Beispiel gemacht habe bei der Konichi, also ich habe die erstmal gefragt, so ist es für euch okay, wenn ich weiter da bin? Und die meinten halt alle, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte alle Anime- und Manga-Publisher gerne abgeben, weil sonst würde ich ja auch E-Mails lesen, zum Beispiel, wenn Kase schreibt, also irgendwelche Daten schreibt, irgendwelche Industriedaten, die eigentlich nicht für Mangaka bestimmt sind, würde ich die ja mitbekommen.
Ja.
Deswegen,
ja.
Das war das Erste, was ich gemacht habe, bei der Konichi, alle Anime- und Manga-Publisher abgeben an Dennis. Ich sehe mit dem ganzen Mailverkehr habe ich gar nichts mehr zu tun. Was ich dann halt gemacht habe, nachdem das so ein bisschen geklärt war, dann habe ich es halt in der Öffentlichkeit halt auch mal kurz kommuniziert. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, aber ich glaube, es war schon irgendwie richtig, dass ich halt auch einfach mal der Öffentlichkeit sage, hey, ab 1. März bin ich Manga-Kite-Redakteur, weil ich veröffentliche bei Anihabara ja auch News zu dem Manga-Programm von Manga-Kite.
Mhm.
Das ist das total der Interessenskonflikt. Ich habe da ein bisschen bei Anime News Network kopiert. Bei allen News zu Bandai Namco schreiben die unten drunter, hey, Bandai Namco Holdings ist a Minority Stakeholder, also ein Minderheitsbeteiligter an dem Unternehmen Anime News Network, aber sie haben keinen Einfluss auf das Redaktionelle. Und so habe ich das jetzt auch bei uns ein bisschen gemacht. Ich habe bei uns auf der Teamseite geschrieben, hier, diese Redakteure befinden sich in einem Beschäftigungsverhältnis mit Mangaka oder Crunchyroll. Die genannten Unternehmen haben keinen Einfluss auf Berichterstattung oder Meinungsäußerung.
Na, Transparenz ist auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Ja, denke auch nicht, dass euch da jemand auf die Füße treten wird. Aber du hast die hervorragende Brücke zur nächsten Frage schon gebaut. Gebaut, richtig massiv gebaut. Denn wir wissen jetzt zum einen, was deine Spitznamen sind, Enzyklopädie und so. Und wer dir auf Social Media folgt, auch wenn du so ein bisschen unter dem Radar der breiten Masse manchmal fliegst, der weiß halt, du schreibst für die Anihabara, du bist der Inhaber, du hast einen Podcast, du machst die Orga der Konichi. Und jetzt hast du ja gerade selbst gesagt, du trittst jetzt diesen Monat ein bisschen kürzer, um deine berufliche Situation unter einen Hut zu bringen. Aber wenn man jetzt so von deinem Alltag ausgeht und auch darüber nachdenkt, wie Anihabara eigentlich entstanden ist, wie viel Zeit nimmt das denn dann so in Anspruch bei dir?
Tatsächlich, Leute, wenn ich denen das sage, sind die immer erschrocken, wie wenig das eigentlich ist. Ich glaube, es kommt dadurch, dass wir halt einfach gut organisiert sind.
Mhm.
Wir könnten die Aufgaben noch auf mehr Schultern aufteilen, das wäre besser. Dann könnten wir auch, also uns hängt so ein bisschen nach, dass wir zum Beispiel unsere News immer, also eigentlich immer zu spät kommen. Kann man kritisieren, finde ich total in Ordnung. Unsere News haben immer auch so sehr so einen Übersichtscharakter und unsere News konkurrieren halt mit all unseren, also in unserer Zeit halt mit allen anderen Dingen. Meistens schreibe ich so in einer üblichen Woche so 4 News. Das kostet mich so 2 Stunden ungefähr die Woche. Dann redigiere ich, also redigieren ist quasi Korrekturlesen, redigiere ich Kolumnen, also zum Beispiel Ersteindrücke zu Manga. Die schreibe ich mittlerweile gar nicht mehr selber, nur noch in Ausnahmefällen, wenn ich halt Bock habe auf den Titel. Das kostet mich zum Beispiel bei einem guten Redakteur, Shin zum Beispiel, lese ich kurz drüber, Viertelstunde, halbe Stunde, korrigiere so ein bisschen seinen wissenschaftlichen Schreibstil, mache den ein bisschen journalistischer, fertig. Und dann kommt das Podcast-Schneiden, das dauert so zwischen 4 und 8 Stunden pro Folge, aber das liegt daran, dass ich halt einfach ein bisschen überperfektionistisch bin. Ist es mein Hobby, wenn ich mir die Zeit nehmen will, kann ich das machen. Ja, und dann sage ich mal noch so 2 Stunden nochmal so jede Woche so Redaktionspläne schreiben. Grafiken in Auftrag geben, Grafiken für Social Media macht mittlerweile auch wer anders. Und Kommunikation mit der Öffentlichkeit, mit Verlagen und so weiter.
Sind ja aber trotz allem roundabout 10, 15 Stunden in der Woche.
Das finde ich lustig, das ist fast so, als könntest du meine Notizen lesen, weil ich habe mir aufgeschrieben 8 bis 16 Stunden.
Ja, ich habe halt nur das überschlagen, gut, was du jetzt gesagt hast.
Nee, du hast recht.
Ist ja trotz allem heftig.
Ja, voll. Also neben hauptberuflich zu arbeiten, dann noch sowas, ne? Also
ist es ein Samstag oder ein Sonntag komplett?
Ist für viele schon zu viel.
Ja, und Konichi, was mache ich da? Anfragen schreiben und beantworten, Angebote schreiben.
Ja, ist ja auch jahresabhängig. Also ja, ist ja total. Immer nur eine bestimmte
Saison. Und wie bist du denn wenn du jetzt schon Konichi erwähnst, wie bist du da denn eigentlich gelandet?
Ich hatte bei Anihabara, das hat damals noch die Stefanie Drewing gemacht, die hat quasi das Pressemanagement gemacht, die war unser Kontakt, über die habe ich quasi Pressekarten immer bestellt und ich habe halt auch immer so ein bisschen off-topic mit ihr geschrieben. Sie war zum Beispiel Jurorin bei unseren Anihabara Awards, also die sind mittlerweile eingestellt, aber vielleicht kommen die ja mal irgendwann zurück. Und hab dann halt von ihrer Situation erfahren, dass sie quasi jetzt mit ihrem Mann und noch jemand Dritten die Gesamtleitung der Konichi übernimmt, von einem alten Team. Und ich habe halt einfach so viel Vertrauen quasi in sie gehabt als Person, dass ich gesagt habe, hey, kann ich euch mit meinen Kenntnissen irgendwie unterstützen? Was lustig ist, Shin habe ich auch schon häufig erwähnt, der hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht für Anihara geschrieben, wie er es jetzt macht, sondern für eine Seite, die hieß Jimoku, die gibt es aber auch nicht mehr. Und er eigentlich genauso wie ich hat Kumo, also Stefanie Dreving, angeschrieben, ob er die Konichi unterstützen kann. Und er hat geschrieben, hey, ich würde gerne die Konichi-Couch machen. Und ich habe ihm Kumo geschrieben, hey, ich würde gerne die Konichi-Couch machen. Und dann hat am Donnerstag vor der Konichi hat quasi Kumo uns beide in so ein Café eingeladen. Und sie ging halt mit dem Mindset rein, ich muss mir jetzt aussuchen, ob ich das dem Anihavra-Dude gebe, diesen Aufgabenbereich, oder quasi Shin. Und dann komme ich da halt rein und begrüße halt erstmal so Shin und meine so, hey, ich komme gerade aus Japan, ich habe den Schlüsselanhänger von Kalibani mitgebracht. Und sie war halt ultra perplex, weil sie nicht wusste, dass wir uns kennen.
Okay.
Ultra lustige Geschichte. Also,
jetzt macht ihr das praktisch zusammen.
Ja, also muss man auch sagen, dieses Team quasi, ich, Shin und Tsubomi ist Shins Frau, funktioniert richtig gut. Deswegen kann ich auch mir diese Zeit so ein bisschen erlauben. In der Woche, wo ich zum Beispiel sehr, sehr viel zu tun habe, kann ich immer zu Shin oder Tsubomi gehen und sagen, könnt ihr mir das abnehmen? Und ich kann das bei Anihara machen und ich kann das bei der Konichi machen. Mhm. Egal, wo gerade die Hütte brennt, einer von uns löscht dann quasi das Feuer. Also, weil wir uns da halt sehr, sehr gut so an den Schultern packen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Also ein sehr gut eingespieltes Team.
Ja.
Gerade bei Sachen, die halt diesen ehrenamtlichen oder Hobby-Flair haben, brauchst du halt solche Leute, sonst funktioniert es nicht.
Ja, also vor allem, das habe ich bei Anihabra immer bemerkt, ich habe hohe Anforderungen an Redakteure. Das habe ich oft gehabt, dass ein Redakteur kam und der kam so ein bisschen mit dieser Motivation, hey, ich möchte einfach was für die Szene machen. Nach der Arbeit irgendwie so ein bisschen quasi zur Zerstreuung, Entspannung. Und das ist halt nicht mein Anspruch an redaktionelle Artikel. Und die sind halt meistens sind die sehr, sehr schnell wieder gegangen. Weil mein Anspruch an jemand, der halt bei der Konichi oder bei Anihara mitarbeitet, ist halt quasi, dass die Person ihre eigenen Ideen umsetzt. Dass ich ihr nicht, also diese Personen, die das zur Zerstreuung machen, die wollten einfach, dass ich denen News gebe und übersetzt das mal 1:1 und stell's online. Oder dass ich denen halt sage, hey, schreib mal eine Review zu Goblin Slayer Volume 1, weil ich das sage. Will ich nicht machen, weil, also, Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn du da nicht selber irgendwie Liebe für hast für das Thema oder halt generell nicht selbstständig arbeitest und so, dann werden die Reviews halt, gerade wenn du mit Hobbyleuten arbeitest, die das nicht beruflich machen, die werden halt dann einfach nicht gut.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Diese ganze Community basiert ja auf Hobbymäßigkeit, also nicht, also quasi eigentlich nicht, es hat niemand professionell gelernt und basiert darauf, dass wir unseren Job, für den wir Geld bekommen, managen müssen. Ich bin generell ein Mensch, wenn du mir deine Leben, also ich frage zum Beispiel niemals jemanden nach dem Alter, weil das bringt mir nichts, diese Information. Ich frage die Leute nach ihrer Lebensgeschichte. Und wenn ich dann halt erfahre zum Beispiel, dass jemand 40 Stunden die Woche arbeitet und dass jemand halt generell halt nicht so viel Zeit hat und so, verstehe ich das. Also ich bin in derselben Situation. Ich habe halt nur den Vorteil, dass ich halt eine journalistische Ausbildung habe und deswegen auch unter Zeitdruck einigermaßen okay Artikel runterbringen kann. Aber die sind auch nicht, also die wären auch perfekter, wenn ich das hauptberuflich machen würde, klar.
Definitiv, je mehr Zeit man reinsteckt, je mehr man weniger Druck hat, also einfach auch dieses 40
Stunden. Gesundes Mittelmaß,
ja. Ja, eben, also dieses 40 Stunden arbeiten und dann noch etwas irgendwie in der freien Zeit zu machen, das schlaucht einen. Auch wenn man richtig mit Leidenschaft dahinter hängt, das schlaucht trotzdem, das ist halt einfach so. Und darunter leidet dann halt auch die Qualität, aber ich kenne mich in diesem Bereich gar nicht so aus, weil ich Reviews gar nicht konsumiere. Ich bin kein Fan, persönlich, ne? Ich spreche jetzt Justin, persönlich bin ich kein Fan von Reviews. Also wenn überhaupt, möchte ich nur eine grobe Fahrtrichtung bekommen, in welche Richtung ein Titel geht. Und dann gucke ich mir vielleicht einen Teaser-Trailer an, auch keinen richtigen Trailer, weil die spoilern immer voll viel. Und dann mache ich mir mein eigenes Bild. Also deswegen, weil ich oftmals auch gemerkt habe, dass bei so Reviews oder so Eindrücke, dass wenn ich den Titel schon mal konsumiert habe und dann gucke ich mir trotzdem ein Review an dazu, dass oftmals halt auch die Sachen nicht richtig wiedergegeben werden. Das ist mir echt schon des Öfteren aufgefallen.
Ja, weil es halt immer subjektiv ist. Der Schreiber kann es völlig anders interpretieren als du.
Naja, eben, das ist halt, deswegen bin ich da einfach auf so mein eigenes Gefühl, höre ich da. Ich mache mir meinen eigenen Eindruck und ja. Das war's.
Dazu kommt auch noch, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass es nicht zu trocken und nicht zu fachwissensmäßig hier wird, aber Journalismus ist da ja gerade auch nochmal ein ganz eigenes Feld für sich, weil erstens, es gibt immer mehr Leute, die es simpel und einfach vorgekaut haben wollen, und dann kommt ja noch dieser Spagat, den du als Publisher oder als Content Creator im geschriebenen Bereich, der ja eh schon am Aussterben ist, das heißt, wenn du mit geschriebenen Sachen überleben willst, musst du Search Engine optimiert arbeiten. Und Leute, die davon nicht so viel Ahnung haben, die jetzt nicht wissen, wie du Suchmaschinen optimiert organisch schreibst, damit es noch gut lesbar ist, damit es noch toll ist, die das vielleicht über ein Tool laufen lassen oder sonst irgendwas, die hauen da dann immer mehr und mehr und mehr und mehr Keywords rein, nur damit das Ding gut performt, was es ja dann durch den scheiß Google-Algorithmus auch tut, aber dann liest sich das halt am Schluss wie etwas, was jetzt der liebe Dimbola vielleicht als Kacke bezeichnet hätte. Zurück zur Konichi, denn da gibt es, glaube ich, jetzt nochmal eine spannende Schlussanekdote von dir, weil die Konichi ist für jemanden, der sowohl professionell als auch persönlich mit dem Bereich Anime zu tun hat, ein ganz besonderes Steckenpferd in Deutschland. Du hast eigentlich die Big Four. Also so in der Branche bezeichnet man als die Big Four halt die Animagic, die Dokomi, die LBM und die Gamescom. Das sind so die vier größten Messen, die du eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht pro Jahr mitnehmen kannst. Und
ja, verstehe.
Die Konichi ist aber auch sehr, sehr, sehr leidenschaftlich und sehr, sehr groß, was das Ganze betrifft. Fühlt sich aber, wenn du die jetzt in einem Atemzug mit diesen anderen vier Messen nimmst, fühlt sich das nicht richtig an. Nicht, weil die Konichi schlechter wäre oder so, sondern weil die Konichi nicht so corporate wirkt. Die ist so, die hat noch immer diesen independent Familienflair und hat da so eine ganz eigene Atmo und hat die, obwohl sie gewachsen ist und obwohl sie gefühlt so groß ist und auch so viele Menschen sich jedes Jahr erneut auf die Konichi freuen, hat sie halt im Vergleich zu den anderen Messen diesen Flair nie verloren. Also was ist in deiner Meinung nach so der besondere Reiz an der Konichi und wie erklärst du dir das Ganze?
Die Konichi, kann das sein, dass die Konichi das Anihabara der Convention-Szene ist?
Ja, okay, Punkt, das ist auch ein nee. Quote.
Ja, ne? Man muss ja auch tatsächlich sagen, also du sagtest gerade Big Four und so. Also ich rechne mir jetzt die Zahlen natürlich auch sehr, sehr schön, das weiß ich. Die Konichi ist gerade nach Besucherzahlen, Klammer auf, aber auch nur, weil sie während Corona nicht stattfand, im Gegensatz zu Dokomi, Klammer zu, die besucherstärkste Anime-Convention Deutschlands. Weil halt die Dokomi ja einfach ihr Ticket-Kontingent halt reduziert hat.
Ja.
Deswegen,
also das ist ja eine Sondersituation. Ja,
schön gerechnete Zahl. Ja. Aber auch so sind wir die größte Ehrenamtliche und die zweitgrößte von allen Cons, also wenn du die LBM nicht mitrechnest und die Gamescom. Gamescom ist immer schwierig, wie rechnest du die Gesamtbesucher auf den Anime-Bereich um?
Mhm.
Und LBM eigentlich dasselbe Problem.
Ja, aber die Merch-Halle der Gamescom und die Manga-Halle der LBM können es trotzdem halt mit einer ganzen anderen Messe aufnehmen.
Ja, klar. Aber deswegen habe ich die, glaube ich, einfach auch nicht auf dem Schirm, weil ich da keine guten Zahlen, also valide Zahlen von denen habe. Ich finde die Frage, die ist mega scharfsinnig. Und ich glaube, das liegt daran, dass im Prinzip das Team mitgewachsen ist über die Jahre. Also wir sind ja auch älter geworden. Und ich glaube, deswegen haben wir diesen Familienflair. Wir haben ja quasi diesen moralischen Anspruch, da sind wir wieder bei diesem Fanservice-Thema, idealistisch und so. Niemand verdient mit der Konichi Geld. Auch wenn sie es viel unterstellen, es gibt nicht eine einzige Person, die mit der Konichi Geld verdient. Und wir müssen halt auch als Team, kann ich so sagen, als jemand, der da seit 3 Jahren mittlerweile Zeugs macht, wir müssen wenige wirtschaftliche Abwägungen treffen. Selbst ich im Marketing-Team, und das ist für Publisher total schwierig, mit uns zusammenzuarbeiten teilweise, weil wir dann so Sachen sagen wie, bringt uns einen coolen Ehrengast, dafür geben wir euch 2000 Euro Standflächenrabatt oder sowas. Und dann sagt der Publisher halt irgendwie so, ja, aber normalerweise buchen wir einfach eine Anzeige und dann ist gut und so. Ich will diesen Aufwand nicht haben. Deswegen ist die Kommunikation, glaube ich, mit uns für Publisher teilweise schwierig, weil wir sehr anders argumentieren als wirtschaftliche andere Messen. Und jeder Bereich hat auch so ein bisschen seine eigenen ideellen Ziele. Zum Beispiel der Content-Bereich, sehr dieses Austausch. Unsere Cosplay-Ehrengäste sind immer aus dem Ausland und unsere Voraussetzung, dass die bei uns Ehrengast sein dürfen, ist halt, dass sie einen Workshop machen zu irgendeinem Spezialgebiet des Cosplays, wo sie halt total gut drin sind, um halt in Austausch mit unseren Besuchern zu kommen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen diesen familiären Flair. Ich zum Beispiel, wie ich zu Konichi als Besucher stehe, da war immer das jährliche Fansubber-Treffen. Das ist auch so eine Sache, glaube ich, die Konichi sehr auszeichnet, diese Konstanz. Wir sind seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, ich sollte es, glaube ich, wissen, 10, 15, 20. Oh, dann warte mal, das steht auf dem Con-Buch. Ich glaube, wir sind wirklich in unserem 20. oder 19. Jahr oder sowas.
Krass.
Das ist krass.
Sind wir in Kassel. Ich glaube, das erste Jahr noch woanders oder so, aber dann 18 Jahre oder so in Kassel. Das kann keine andere Con vorweisen. Also die Animagic ist seit war zweimal in Mannheim, davor in Bonn und so. Die Dokumi
ist auch, da hatten wir ja die Folge mit Andreas Degen schon, die ist ja auch von dem Gymnasium dann in die Halle, dann wieder aus der Halle raus, dann wieder in die Halle rein. Auch ein bisschen viel in Düsseldorf umhergewandert.
Stimmt. Du merkst das auch. Jede von diesen drei großen Anime-Messen, Animagic, Dokumi und Konichi, hat ihr eigenes Publikum. Die wirklich komplett anders ticken.
Ja, aber so spricht ja auch jeder seine eigene Zielgruppe einfach an. Deswegen ist es ja wichtig, diese Diversität zu haben. Konichi ist
sehr, sehr, sehr viel älter.
Ja. Weil die Leute halt mit der Konichi mitgewachsen sind. Also die bestenfalls, ich hoffe da ja immer nur für das Beste, weil es eben unser großes Steckenpferd hier in Berlin ist, dass das eben mit der Anime-Messe Berlin, die ja in Potsdam lustigerweise stattfindet, dass man da halt auch in 10, 15 Jahren sagen kann, ey, das ist einfach so das Standardtreffen der Berliner Szene. Und dass man da eben dann so als Community und als Zielgruppe mit reinwächst.
Wer ist denn der Organisator von denen?
Das ist der Michael Clement, der Inhaber von Anime Radio.
Ja, das ist der Anime-Kulturverein.
Genau,
Das ist tatsächlich lustig. Ich glaube, ist das nicht der Shakugan no Shana jetzt?
Genau, ja, lizenziert und rausgebracht hat, ja.
Da habe ich ganz, ganz viele Anekdoten, die ich hier öffentlich nicht alle erzählen darf. aber eine, um diesen also so ein bisschen anzureißen, der hatte damals eine Fansubbing-Datenbank. Ich glaube, animefansubs.org hieß die.
Ah, ja, er ist ja ITler, gebürtiger.
Ja.
Deswegen wundert mich das nicht, dass er da auch sowas mitgemacht hat.
Das heißt, also der hat eigentlich einen ähnlichen Werdegang wie ich. von Fansubber zu Convention zu einem, sage ich mal, Anime-Publisher.
Ja.
Weil sie ja Shakugan no Shana quasi mit Filmkonfekt zusammen rausbringen.
Aber lass mal jetzt von den Messen wegkommen, weil mein Herz blutet. Mein Herz blutet wirklich. Ich habe so
ich Bock dir, auf Messen. Ich geb dir eine exklusive Behind-the-Scenes Rundgangsführung auf der Konichi.
Das Ding ist.
Geheim Ehrengast Pressetower.
Das Ding ist aber, ich bin leider nicht bei der Konichi dabei, weil das ist das Oktoberwochenende, wo ich meinen 30. feier.
Ui.
Ja. Ich habe am 8. Oktober Geburtstag.
Du Jungspund.
Ja. Deswegen kann ich leider nicht dabei sein. Aber ja, deswegen schnell vor den Messen weg, ich werde so traurig. Und. Kevin, du willst was sagen?
Ja, nee, ich wollte auch nur, dass das. Ich glaube, ähnlich wie du das Zepter ergreifen, weil man hat es gemerkt, die Bulle hat einfach zu jeder Frage 20 Millionen Anekdoten zu erzählen und hat in allen Bereichen irgendwie reingeschnuppert. Und deswegen müssen wir diesen Tausendsasser der deutschen Szene jetzt aber ganz klassisch mal fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsanime?
Ich
hab keins, sonst komme ich durch den Bildschirm gesprungen.
Du bist echt voll gut da drin, Fragen mir zu stellen, die mir ganz viele Leute stellen, ohne dass du weißt, dass es mir ganz viele Leute stellen. Weil jeder erwartet von mir, dass ich Steins Gate nenne. Also, weil.
Okay, ich erwarte es nicht mehr.
Ja. Okabe Rintaro seit bestimmt 10, 12 Jahren. Ja, ungefähr so lange mein Profilfoto ist.
Ja, aber du legst einfach nur gerne Bananen in Mikrowellen, ich weiß es doch.
Ich habe tatsächlich Bananen im Kühlschrank, also ich könnte es machen. Und den Foto schicken.
Siehst du.
Und danach aufräumen in der Küche. Ich sag dir schon, also ich langweile mich sehr, sehr schnell. Gehe halt echt sehr, sehr schnell von einem Franchise zum nächsten über. Deswegen ist es ein bisschen langweilige Antwort von mir. Ich breche Anime in der Regel nach einer Staffel ab, auch wenn die mir super toll gefallen, weil ich lieber was Neues will.
Ja, aber du musst doch irgendeinen haben, wo du sagst, so, der gehört zu meinen Favorites.
Ja, immer so dein Go-To-Anime. Wenn du an Anime denkst, an welchen Anime denkst du?
Jetzt gerade an Omens in the Savage Season habe ich schon genug Werbung gemacht. Ich versuche das so zu beantworten, was fasziniert mich denn am meisten? Am meisten faszinieren mich Anime, die so ein bisschen mit Dualität und Gegensätzen und Widersprüchlichkeiten und dem Überwinden von diesen Widersprüchlichkeiten so spielen. Weil ich habe ja so ein bisschen erzählt, was ich für ein Typ bin. Mein Leben ist halt auch so ein bisschen Widersprüch. Natürlich reizt mich das total. Und also jetzt gerade zum Beispiel feiere ich unheimlich Ranking of Kings.
Ich wollte den gerade nennen.
Das tun wir auch.
Ich wollte den gerade nennen, weil da war das.
Wenn ich von Dualität rede.
Eben. Das ist das, was ich wollte dir die Frage stellen, aber du hast es jetzt schon gesagt, dass du Ranking of Kings feierst.
Wer ist da eigentlich gut? Wer ist da böse? Und gibt's da überhaupt böse?
Und die Darstellung sieht sehr süß aus und dann aber auf einmal die ernsteren Töne, die Handlung halt so hat. Ja.
Ein Märchen ohne die strukturellen Eigenschaften, die ein Märchen auszeichnen.
Na, eben.
Ich musste aber bei Dualität zum Beispiel auch an Code Geass denken, wo ja auch die Charakter immer wieder shiften.
Ja.
Oder auch die letzte Staffel von Attack on Titan, wo auch jeder Charakter, so wie du ihn in den ersten Staffeln kennengelernt hast, jetzt nochmal komplett umschifftet.
Auch alles quasi, also zum Teil habe ich die auch nicht gesehen. Ich sage jetzt nicht welchen von den beiden, weil ich mich damit peinlich mache.
Attack on Titan.
ja. aber ich weiß, dass mir diese Anime sehr, sehr gut gefallen werden. Das ist auch so eine Sache, das ist, glaube ich, so eine typische Redakteurs-Eigenschaft. Wenn du lange genug quasi professionell oder semiprofessionell in so einem Bereich bist, in einem redaktionellen Tätigkeitsfeld, dann entwickelst du ein richtig gutes Gespür für sowas.
Ja.
Ich lese, also ich gucke halt, ich skippe so ein bisschen durch den Trailer, lese mich grob, wer daran beteiligt ist, guck mir quasi so an, so wie ist der Ankündigungszeitraum, also zum Beispiel sowas wie Tokyo 24th Ward. Läuft der gerade noch? Ich glaube, der läuft.
Ich glaube, der läuft noch, ja.
Da wusste man ja eigentlich, das wird eine Produktionskatastrophe, weil die einen Monat vor Release noch keinen Trailer rausgeballert haben. Und so ein Gefühl entwickelst du halt irgendwie. Und deswegen muss ich eigentlich auch gar nicht so viel gucken. Ich gucke eigentlich wirklich dafür, dass ich ein Chefredakteur bin, nur ganz, ganz wenige Anime. Nämlich wirklich die was Neues machen, die mich faszinieren und so. Aber Attack on Titan weiß ich, dass mir das auch gefallen würde, aus genau den Gründen.
Ja, ich wusste jetzt sofort, von was du sprichst, genau. Aber umso krasser finde ich es dann, wenn dann sowas kommt wie My Dress-Up Darling, wo ich eigentlich damit rechne, dass es 0815 Edgy-Kram wird und dann auf einmal völlig aus den Socken gehauen werde, dass fast jede Folge irgendwas passiert, was einen zu Tränen rührt. Also diese Überraschung, wo man dann denkt so, ich weiß doch, wie das läuft. Ich weiß, was mich jetzt erwartet. Wenn dann mit deiner Erwartungshaltung gebrochen wird, ist das dann nochmal ein sehr, sehr geiles Gefühl und ein großes Qualitätsmerkmal für die Serie.
Du kannst natürlich, wie My Dress Up Darling, mit Erwartungen spielen. Oder du kannst, wie Ranking of Kings, einfach im einen Moment das krasseste Accomplishment von so einem taubstummen Jungen zeigen und im nächsten Moment seine komplette Welt zerstören.
Ja, Erwartungshaltung aufbauen und unterbrechen, dafür ist Ranking of Kings.
Ich bin jede Folge am Weinen.
Auf jeden Fall legendär. Justin, apropos Erwartungshaltung, die letzte Frage gebührt dir.
Also, alles klar. Dimbula, hast du denn ein nächstes Projekt, worauf man sich freuen kann? Oder vielleicht einen Titel, den du betreust bei Manga Cult, den du uns ans Herz legen möchtest?
Das können wir auch total gerne machen. Ich fange mit Frage 1 an. Also also man sieht ja, mein Leben ist ein roter Faden und es wird einen logischen nächsten Schritt für mich geben. Ich bin den auch am Vorbereiten, aber das ist halt noch so unkonkret, dass ich nicht drüber reden kann.
Du wirst streamen. Der Dimbula Twitch-Kanal kommt.
Sehe ich noch nicht so, wenn man sich meinen Werdegang anguckt. Also ich sag mal so, es wird ja irgendwas mit BWL zu tun haben, anscheinend. Also muss ich, glaube ich, irgendwie so durchziehen. Nee, ich werde halt irgendwann, also ich habe noch Bock, im Manga und an dem Bereich sehe ich Defizite und möchte dagegen angehen und werde halt irgendwann mal was Cooles auf die Beine stellen, wahrscheinlich mit dem Anihabara-Team. Und wahrscheinlich wird es nicht Anihabara heißen, weil es zu groß dafür ist. Das war jetzt krass Erwartungshaltung.
Mhm. Ja, jetzt. Alle, die in der Zukunft diese Folge anhören werden, schreiben jetzt mit.
Ah, das ist der Geschäftsführer von Piep.
Dimbo Streams.
Ich will auch gar nicht Geschäftsführer werden. Ich möchte halt nur meine Ideen umsetzen. Das ist mir wichtig.
Das kenne ich, das Gefühl.
Das geht teilweise nicht, ohne das halt einen vernünftigen Business-Fassade so zu geben. Ja, und dritte Titel, die ich betreue. Ich finde, die Leute, die bei Manga Cult arbeiten in der Redaktion, ey, das sind mit die nettesten Leute. Also alle in der Anime-Szene sind nett. Aber die sind echt, also die legen noch mal einen drauf. Die haben, weil die sich gedacht haben, dass ich bestimmt, weil halt gerade ein bisschen Chaos ist durch diesen krassen Wachstum, dass ich in der ganzen Lizenzmanagement-Bereich und in dem ganzen Marketing-Bereich total zugeballert werde mit Aufgaben. Spoiler, ist passiert. Haben die mir wenig Titel gegeben. Aber die mir gegeben haben, also würde ich nicht alle privat lesen, aber machen Spaß dran zu arbeiten. Und ich weiß, dass es Leute geben würde, die sie privat, also die sich da total drüber freuen. Ich mache zum Beispiel Love of Kill, mache ich. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein Auftragsmörder-Pärchen, aber sie ist sehr, sehr stoisch und will das eigentlich auch gar nicht, diese Beziehung. Es gibt,
klingt gut, klingt so ein bisschen wie dieser Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie.
Nein. ich finde ihn total süß, aber wenn man Anime zu ernst nimmt, so wie ich, oder Manga zu ernst nimmt, dann müssen einem auch so Sachen auffallen, dass halt der Typ halt im Prinzip total übergriffig ist und so. Wie gesagt, wenn ich damit arbeite, kann ich total mit ausblenden. Ich habe Miruko-chan, macht auch total viel Spaß, weil es gar nicht so viele Dialoge gibt. Hat natürlich so toll gezeichnete Doppelseiten, alles so total gorig. So.
Ja, der Anime läuft doch auch auf Wackernim, oder?
Ja, genau. Ja. Den mache ich. Und ich werde ab August einen Boys Love-Titel machen.
Den Buddha und Boys Love. Da bin ich gespannt.
Aber hier, also so, also nicht das harte Zeug, sondern dieses Slice of Life
Boys Love. Ah, okay. Sowas ist doch auch süß. Was fürs Herz.
Wir können ja auch exklusiv jetzt hier schon droppen, dass der Inhalt über dich und Shin gehen wird.
Ja.
Oh, oder Ratatz.
Das ist korrekt.
Deine Autobiografie.
Glaube, also es ist wirklich der Titel, auf den ich mich am meisten redaktionell freue.
Cool, na, ist doch schön.
Und ich glaube, was ich auch noch mache, ich mache auch, glaube ich, noch Fist of the North Star werde ich machen.
Ach so, also einiges. Also krass.
Ja, ich meine, wir bringen ja jeden Monat 12 Titel raus oder so. Also irgendwer muss sie ja machen. Ne?
Hier, Shin sag ich schon, sorry. Wow. Super. Grüße an Shin, wenn er zuhört. Nee, also das war eigentlich die letzte Frage, aber mir ist doch was eingefallen. Also kannst du kurz, also wirklich kurz, über deine Lizenzaufgaben sprechen, weil du hast jetzt über deinen Manga-Redakteursjob erzählt, aber ich glaube, das wäre auch nochmal interessant, was dein Lizenzjob so beinhaltet. Aber wirklich ganz kurz nur.
Ich glaube, also aus deiner KC-Perspektive ist es irgendwie ungewöhnlich, was ich mache, weil bei KC zum Beispiel gibt es ja einfach, gibt eine Person, die macht Anime-Approvals, eine Person, die macht Manga-Approvals, also quasi mit Japanern reden. Mm. Das, was wir in Deutschland machen, so für die fein ist. Ich mache noch ein bisschen mehr. Ich mache quasi das Lizenzmanagement, also mit der Redaktion zusammen unterhalten wir uns darüber, welche Titel wir interessant finden. Ich frage die dann in Japan an, ob wir da eine Lizenz haben können. Genau, ich mache auch Präsentationen für Lizenzgeber, wenn man sich zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse trifft, sagt denen so, an was wir Interesse haben, an Titeln für die, sagt denen, wie es bei uns so in den letzten Jahren gelaufen ist. Hm. Ich mache auch tatsächlich Bestands- und Beobachtung und Nachauflagenplanung. Das ist ja eigentlich was eigentlich ein Hersteller macht, standardmäßig. Und dadurch, dass ich halt so viel Marketing-Erfahrung habe, mache ich halt letztendlich auch noch so ein bisschen, ich werde also ab Dokumi vor allem, werde ich sehr viel Podcasts wahrscheinlich sitzen, die angefragt werden bei Mangakalt und darüber reden. Ich mache die Organisation unserer Messestände auch ein bisschen. Ich betreue dann natürlich die Ehrengäste, die wir einladen. Ups, Manga Kalt hat ja noch nie einen Ehrengast eingeladen. War das ein Spoiler? Wenn es natürlich klappt.
Das ist echt krass.
Total.
Also man merkt einfach, dass du jetzt echt sehr viele Hüte auf hast. Also 1000 Sasser passt halt wirklich zu dir.
Ja.
Nee, echt.
Ich glaube, deswegen habe ich den Job auch bekommen. Oder, also was ich mir auch vorstellen kann, ich habe ja im Vorstellungsgespräch gesagt, was ich kann, dass der Beruf so ein bisschen für mich angepasst worden ist. Weil es sind ja wirklich genau die Sachen, die ich mein Leben lang gemacht habe. Marketing, Messen, das Redaktionelle und halt das BWL-ige, so mit Bestand, Nachauflagen und Lizenzmanagement.
Ja, nee, echt. Ich glaube, viele Zuhörer sind jetzt einmal verblüfft, wie viel du wirklich machst. Also generell auch, dass du auch so viel Wissen hast, Expertise, Anekdoten, wie viel du schon erlebt hast in dieser deutschen Anime- und Manga-Branche. Das ist halt echt imponierend.
Ja. Und dafür, dass wir so viele Bereiche quasi gemacht haben heute, konnte ich halt auch nirgendwo so richtig in die Tiefe
gehen. Eben, das ist halt das. Man merkt einfach, dass du so ein Podcast-Urgestein bist, weil du halt einfach reden kannst, die ganze Zeit Sachen kannst du raushauen, einfach aus der Hüfte herausschießen, was aber echt cool ist. Nee, echt vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Kevin, ich glaube, also für mich ist jetzt Haiku-Time, ne?
Haiku no Toki. Ja, dachte schon, du vergisst es vielleicht heute.
Nein, auf keinen Fall. Oh. Auf keinen Fall. Und ich wollte die Gunst der Stunde auch nutzen. Und zwar, lieber Dimbula, ich habe nur eine Bitte. Slam Dunk, please. Ja, ist notiert.
Einer der meist vorgeschlagenen Titel nach Vagabond.
Ja. Und ich wette auch, Shin hat ja auch schon ins Ohr geflüstert, Slam Dunk.
Ja.
Slam Dunk. Ja, ich flüstere dir das in das andere Ohr.
Darf ich so ein TLDR mal machen?
Klar.
Ich glaube, dass der größte Erfolg von Manga Cult ist, dass sie es geschafft haben, Nische Mainstream zu machen.
Ja, auch als Cross-Cult schon. Also auch im Comic-Bereich war Cross-Cult immer so der so die krassen Sachen geholt hat, die für alles, was du eher so in Richtung Panini, Marvel, DC denkst, was da halt nicht reingepasst hätte.
I see, ja, das stimmt. Aber das muss man auch, glaube ich, bei mir sagen. Ich habe ein krasses, wie nennt man das? Eckenwissen, Spaltenwissen? Wisst ihr, was ich meine, ne? Schachtelwissen, ja. Glaube ich, heißt das. Ich kenne mich mit allem super aus, was in Asien passiert. Wenn du darüber hinaus gehst, wird es ganz dünn bei mir.
Nee, das war so meine Zeit, als ich noch Redaktionschef war und dann auch immer bei CrossCult, MangaCult die Redaktionsexemplare bestellt haben. Unsere Comic-Redakteure, die wollten halt immer den krassen Nischen-Scheiß von CrossCult haben.
Kann ich verstehen.
Und es war dann halt immer so Themen über Diversität, über irgendwelche.
Oh ja, total.
Harten Sachen, Drogenkonsum und so weiter. Halt alles, was dann so in Visual Novels verpackt wurde, was aber du dir in einem Spider-Man- oder Batman-Comic nie hättest vorstellen können.
Das ist auch, wenn ihr mir diese Anekdote auch erlaubt, ich kenne zum Beispiel, also ich habe das, nachdem ich die Leute erst kennengelernt habe, erst festgestellt, die Janine von Kase, die hat denselben Bachelor-Studiengang gemacht wie ich in Düsseldorf.
Mhm.
Und die ja. Jenny Franz von CrossCult hat denselben hat den Bachelorstudiengang zu meinem Masterstudiengang gemacht. Also es ist wirklich tatsächlich, es ist tatsächlich sehr viel Inzest.
Mm.
Deswegen, falls ihr in Anime-Manga-Bereich wollt, meine Tipps, habe ich mir was notiert. Bleibt an der Szene sehr, sehr nah dran, habt ein ernsthaftes Interesse an der Materie, denkt langfristig, erkennt den richtigen Moment und dann einfach bewerben.
Das ist auch ein super Schlusswort. So, Kevin, verabschiede uns. Komm. Mein Kopf ist matsch. Tschüss.
Ja, es ist 21.53 Uhr. Krass, krass, krass. Nee, war eine schöne Folge heute. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie analytisch und fehlerfrei du vortragen kannst. Also das war jetzt hier fast schon eher so eine Art, wie hat man in der Schule immer gesagt, so ein Referat, was du hier gehalten hast. Ich habe kaum Stellen erkannt, die ich irgendwie schneiden oder korrigieren muss. Wenig Versprecher, wenig Denkpausen, wenig Amps oder so.
Dabei bin ich todmüde.
Ist auch mal ganz angenehm. Hatten wir so auf jeden Fall noch nicht in unserer Folge. Ich bin dir super, super dankbar für die vielen Insights und die vielen Anekdoten, die du heute gebracht hast. War mal was ganz anderes und ist wirklich ein spannender Einblick in deinen
Kopf.
Wie sagt man?
Ja.
Ja, aber da gibt es auch so viele Filme, Dangerous Mind und sowas. Ich wollte gerade
eben. Being John Malkovich, Being Dimbula.
Ja, ja schon zum gut. Beispiel. Nee, war cool mit dir heute auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an Justin, wie immer. Danke an euch Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und danke für das Haiku.
Bis zum.
Bitte, bitte, bitte. Ja, ich hoffe, es fruchtet.
Justin. Haut rein.
Jo,
und
tschüss.
Bis bald.
Dimbula. Oh, tschüss.
Tschüss.